Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Der Königsweg müsste eigentlich heißen, nicht den Verstand in den Dienst der Instinkte zu stellen, sondern die Instinkte in den Dienst des Verstands. Und das wird manchmal auch gemacht, aber viel zu wenig. Und vor allem diese Hiobsbotschaften, ich würde gerne ein glückliches Leben führen, das tue ich auch überwiegend, aber in Bezug auf die Umwelt nicht. Das macht mir große Sorgen und diese Sorge wäre ich gerne los. Also ich möchte, dass Umweltschutz Spaß macht. Wir müssten da nochmal eine Schippe drauflegen und dann bin ich überzeugt, kann es gelingen.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Ist der Mensch eine Tierart wie jede andere auch? Oder kann es ihm gelingen, sich mit Hilfe des Verstandes aus seinen evolutionären Fesseln zu befreien? Wie kann es eigentlich sein, dass das vermeintlich höchst entwickelte Wesen auf diesem Planeten seinen Lebensraum selbst zerstört? Haben wir unser Schicksal wirklich selbst in der Hand oder agieren wir nicht doch, wie jede andere Tierart auch, überwiegend instinktgesteuert? Das sind natürlich gleichermaßen große wie auch hochspannende Fragen und ihnen geht Bestsellerautor und Förster Peter Wohleben in seinem neuen Buch nach. Es trägt den Titel Unser wildes Leben, wie Instinkte uns steuern und was das für unsere Zukunft bedeutet. Faszinierende Einsichten für ein Leben im Einklang mit der Natur. Und Peter Wohleben bemüht sich in diesem Buch darum, Einblicke zu gewähren in die, in die wahre Natur des Menschen, in Anführungszeichen. Er zeigt in diesem Buch anhand vieler verblüffender Vergleiche zur Tier- und Pflanzenwelt, dass wir nicht etwa die Krone der Schöpfung sind oder so, sondern dass die Evolution nach wie vor auch bei uns wirkt. Deshalb ist Peter Wohleben auch überzeugt, nur wenn wir die menschliche Natur verstehen und ihr fortwährendes Wirken akzeptieren, nur dann können wir neue Wege einschlagen, die eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. Und darüber, wie uns all das gelingen kann, darüber spreche ich mit ihm gleich hier in dieser Folge des Weltwach-Podcasts. Und wenn ihr im Anschluss vielleicht noch mehr von Peter Wohleben hören möchtet und noch nicht Episode 305 gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, auch ihr zu lauschen, denn in Episode 305 war Peter Wohleben zu Gast und hat mit uns sein umfangreiches Waldwissen geteilt. Und zu guter Letzt noch kurz der Hinweis, dass Weltwach natürlich, ihr wisst es hoffentlich mittlerweile längst, nicht der einzige Podcast ist, den wir produzieren, sondern wir haben mittlerweile auch einige andere. Da wäre zu nennen Tierisch, der Podcast rund um die Tierwelt und jetzt immer noch relativ neu Reiseflops vom Scheitern unterwegs. Falls ihr zwischendurch mal ein bisschen schmunzeln wollt, dann hört gern beim Reiseflops Podcast rein. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Jetzt geht's aber los mit Peter Wohleben. Bitteschön. Hallo Peter, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich, dass du uns offenbar treu bleibst und jetzt schon wieder hier bist. Hi.
Ja, vielen Dank, Erik. Bin sehr gerne wieder an Bord.
Ja, sehr, sehr schön. Und wir sind hier bei Weltwach eher selten tagesaktuell, muss ich sagen. Wir jagen jetzt nicht ständig der letzten Schlagzeile nach, sondern versuchen eher uns größeren Themen zu widmen. Aber in diesem Fall muss ich mal eine Ausnahme machen und eine ganz aktuelle Angelegenheit ansprechen. Und dazu möchte ich nochmal ganz kurz zunächst auf deinen ersten Besuch bei uns hier verweisen bei Weltwach. Da hast du nämlich unter anderem über die Resilienz der Natur gesprochen und dabei auch ganz kurz so in so einem kleinen Nebensatz ein kleines Bäumchen erwähnt. Auf Gleis 14 im Hamburger Hauptbahnhof. Erzähl nochmal kurz, was ist das dort für ein Bäumchen und warum ist dir das irgendwann mal aufgefallen?
Also ich fahre ja relativ viel Bahn und da muss man ab und zu mal ein bisschen warten und dann gehe ich in den Bahnhöfen, meistens sind es Hauptbahnhöfe, ne, irgendwelche größeren Städte, Hamburg, München, Leipzig, keine Ahnung, gehe dann immer in den Bereich, wo die Bahnhofsvorhalle aufhört, wo Regen auf die Gleise fällt. Aber es müssen Hauptgleise sein, also das gehört zu der Challenge dazu. Hauptgleise, ECE-Gleise. Mhm. Und das ist in Hamburg Gleis 14. Da fahren die Züge
nach Köln. Also Hauptgleis, weil dann da auch wirklich was los ist.
Da
ne?
ist wirklich was los. Darf eigentlich gar nichts wachsen, weil die Züge sonst behindert werden. Da wird Glyphosat oder wurde Glyphosat gespritzt. Das ist ja mittlerweile abgeschafft, auch bei der Bahn. Mhm. Und dann schaue ich immer, ob da Bäume wachsen. Und es wachsen überall Bäume. Also in jedem Bahnhof gibt es Bäume. In den Hauptgleisen, wo ständig ICEs drüber donnern, alle paar Minuten irgendein Zug reinfährt. Das ist Worst-Case-Szenario für die Bäume. Das ist Gleisschotter, das ist kein Boden logischerweise, der wird heiß in der Sonne, der ist ja außerhalb von der Halle, trocken, heiß, Chemikalien, bla bla bla, geht eigentlich gar nicht. Und trotzdem wachsen da überall Bäume und das sind für mich Hoffnungsträger, weil Forstwirtschaft ja teilweise behauptet, auch Forstwissenschaft, der Wald kann das gar nicht mehr, ohne dass wir pflanzen. Und ich sage, ey, Moment mal, die haben es noch drauf. Guck mal hier, selbst im Hauptbahnhof, im Hamburger Hauptbahnhof. Und das habe ich aber dann irgendwann mal thematisiert, keine Ahnung, in der NDR Talkshow oder irgendwo. Und dann neulich noch mal im Radio und daraufhin hat sich dann die Bahn gemeldet. Es haben viele Leute gesagt, Mensch, kann man dem nicht helfen? Kann man das nicht ausgraben? Ja, geht ja nicht im Hauptbahnhof, im Hauptgleis. Und die Bahn hat sich gemeldet und hat gesagt, doch, das machen wir gerne. Und hat dieses Gleis gesperrt. Wir haben uns dann verabredet, das Gleis gesperrt, Züge umgeleitet und dann durften wir, da war auch ein Sicherheitsbeauftragter der Bahn und was nicht alles da, ne, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann sind wir da, habe ich mit meiner Schwiegertochter da in die Bahngleise gestiegen und wir durften da wirklich rumbuddeln im Hauptbahnhof und haben das Bäumchen ausgegraben. Es hat leider einen Teil der Wurzeln verloren, weil es war so tief da rein in diesen scharfkantigen Schotter, der ist ja auch verdichtet, das kriege ich ja gar nicht alles raus. Wir hatten nur ein paar Minuten. Und auf der Rückfahrt ist zum ersten Mal zugefahren, dieser Baum auf Gleis 14, weil da fahren ja die Züge nach Köln, in die Eifel zurück, im Zug zurückgefahren, also das erste Mal nicht überrollt worden, sondern mitgefahren. Und da war die Luft so trocken, dass wir dachten, der stirbt. Also auf der Rückfahrt schon wirklich rascheltrocken, teilweise so knuspertrocken. Und dachte, ach du Schande, jetzt haben wir da so einen riesen Aufriss gemacht. Da waren ja auch verschiedene Kamerateams dabei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten ihn eigentlich erst am nächsten Tag einbuddeln, haben es am selben Tag dann gemacht und am selben Abend noch. Wir sind sehr spät zurückgekommen, haben den besprüht und eingeschlemmt und was mal, also fast schon Mund-zu-Mund-Beatmung. Und am nächsten Tag hat er sich erholt. Also wirklich, man sagt, wow, also dem geht's gut. Und wir haben unterwegs auch schon eine Namensabstimmung gemacht. Der Name wurde abgestimmt für Gleisbert.
Gleisbert. Sehr gut.
Gleisbert aus Gleis 14. Wir durften auch zwei Schottersteine mitnehmen mit Erlaubnis der Bahn aus Gleis 14, damit der Baum sich nicht so ganz unwohl fühlt. So ein bisschen gewohnte Umgebung. Aber der ist gut angewachsen. Also wir sind heilfroh. Gleisbert wird leben.
Gleisbert wird leben. Ich spreche es deswegen an, weil ich das auf deinen Instagram-Stories mitbekommen hatte. Und das sah ja wirklich herzallerliebst aus und herzerwärmend, wie du mit diesem Blumentopf da in der Armbeuge im Zug saßt auf dem Weg zurück und ihn da umhegt hast und gepflegt hast und wirklich regelrecht gestreichelt, ganz besorgt, weil, wie du es gerade beschrieben hast, die Blätter dann so ein bisschen trocken waren. Und dann habe ich heute jetzt gerade noch hier vor der Aufzeichnung gesehen in der neuen Story, ja, er hat bei dir daheim ein neues Zuhause gefunden und sogar eben noch diese zwei Steine, damit er sich nicht ganz so fremd fühlt. Also eine niedliche Geschichte, die hoffentlich dann, naja, ein Happy End hat. Also wir werden ja jetzt wahrscheinlich dann weiterverfolgen können bei dir, wie es dem Baum so weiterhin geht.
Genau, also das werden wir regelmäßig berichten. Das waren so viele Leute, die Anteil dran genommen haben, fand ich auch ganz süß. Jetzt kann man natürlich auch übrigens sagen, völlig übertrieben, wie kann man für einen Baum so viel Aufwand machen, haben wir auch gehört, ne, so Geschichten. Man sagt, Leute, A, es ist ein Lebewesen und B, es ist eine herzerwärmende Geschichte. Wir brauchen ja viel mehr davon in unserem Alltag. Ne? Also nochmal, ich bin übrigens kein Fan davon, jetzt schlechte Nachrichten zu unterdrücken, aber wir haben, weiß Gott, im Moment echt, es kommt richtig dicke für viele Menschen. Global und da ist es doch schön, wenn man mal was Nettes hört. Und so ein Baum hat auch ein Recht zu leben. Es ist einfach schön. Also ich finde solche Geschichten, so wenigstens ein, zwei pro Tag, sind doch nett und eine haben wir geliefert.
Ich habe, mein Herz hat es auf jeden Fall erreicht, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ja. Und genau das machst du ja nun auch seit Jahren, nicht wahr? Also Geschichten über die Natur zu liefern, die Hoffnung stiften, aber hoffentlich auch informieren. Das machst du seit etlichen Jahren, das machst du seit etlichen Büchern und Filmen und Vorträgen und Podcasts und so weiter und so fort, beschäftigst dich mit der Natur, mit Pflanzen, mit Tieren, mit ihrem Zusammenwirken und natürlich aber immer wieder auch mit der Rolle, die wir Menschen bei alledem spielen. Und in deinem neuen Buch, Unser wildes Erbe, und darüber wollen wir heute erstrangig sprechen, da fragst du nun direkt im Vorwort, wie kann eine einzelne Säugetierart derart selbstzerstörerisch auftreten? Und du schreibst dann auch direkt im Anschluss, sollten wir mit einem solchen Verstand nicht in der Lage sein, das Ruder herumzureißen? Scheinbar nicht, denn trotz aller Bemühungen, trotz aller Regelungen, nimmt der Ausmaß an Treibhausgasen weiter zu, werden mehr und mehr Wälder gerodet und die Weltmeere weiter leer gefischt. Zitat Ende. Jetzt hast du gerade noch davon gesprochen, dass es auch ganz angenehm ist, zwischendurch mal gute News zu liefern. Aber jetzt hier auf diesen allerersten Seiten des Buches, da wirkst du ja doch auch selbst so ein bisschen, na, regelrecht fassungslos, dass wir als Art so smart sind und dennoch zugleich so vehement unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Ja. Ist fassungslos das richtige Wort? Wie würdest du das selbst beschreiben, also dein Denken über unseren Umgang mit unseren selbstgemachten Herausforderungen?
Also ich würde eher sagen nachdenklich. Es kann natürlich auch fassungslos klingen, ist mir vollkommen klar. Und das Buch hat ja auch ein Happy End in Anführungszeichen, also zeichnet ja genügend Auswege auf. Aber der Punkt ist, das muss man sich ja wirklich fragen, wir haben so einen Verstand, der es ist im Tierreich ja schon was Besonderes. Wir wissen alles. Alle Wissenschaft liegt auf dem Tisch, es liegen Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch und trotzdem sägen wir uns weiter kräftig den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und das, obwohl wir so schlau sind. Und in der Form macht das eben keine andere Art. Und da muss man schon mal drüber nachdenken, ob wir wirklich die Krone der Schöpfung sind oder ob hier irgendwas evolutionär richtig in die Hose gegangen ist. Das kann ich auch nicht abschließend beantworten. Ich kann nur Fingerzeige aufgeben, woran das liegt und dass wir häufig in Bezug auf Lösung völlig falsch unterwegs sind, weil wir das nicht berücksichtigen. Wir halten uns nach wie vor für, naja, also einigermaßen allmächtig. Und in Wirklichkeit sind wir in manchen Sachen nicht viel besser als Kohlmeisen oder Karnickel.
Ja, und genau diesen Punkt machst du ja im Buch auch. Also ein bisschen mehr Bescheidenheit täte uns gut. Aber ganz konkret schreibst und erklärst du ja auch, dass du wirklich der Meinung bist, dass wir seit Jahren eigentlich an die Bewältigung unserer großen Probleme völlig falsch herangehen. Das lässt mich natürlich aufhorchen, deswegen ganz generell gefragt. Und wir gehen natürlich gleich noch ins Detail. Inwiefern gehen wir denn falsch heran?
Naja, also gehen wir erstmal zurück in die Geschichte der Menschheit. Wir haben 300.000 Jahre lang gekämpft, damit wir überleben. Und das ist ja schon mehrfach sehr, sehr knapp geworden. Also in der Altsteinzeit, so vor 30.000, 40.000 Jahren, da haben hier in Europa, das kann man relativ gut belegen, 1.500 Menschen im Schnitt gelebt, im Gegensatz zu heute 460 oder noch mehr Millionen. Mhm. Also sehr, sehr wenig. Wir sind immer so an der Kante lang geschrammt und haben alles versucht, an uns zu reißen, um irgendwie zu überleben. Das heißt, Gier und Egoismus, das ist in gewissen Grenzen ja gesund. Das muss man mal sagen. Also Gier ist sehr, sehr negativ konnotiert, aber wir müssen einfach alles nehmen, was wir kriegen können. Übrigens heute ein großes Problem bei Diäten, ja. Diese Steinzeitinstinkte zu überwinden. Mhm. Und dabei hat uns der Verstand geholfen. Der Verstand hat uns nicht dabei geholfen, echte, tolle Zukunftsstrategien zu entwickeln, sondern zu überleben. Und diese Instinkte, oder sagen wir mal, das ist ja alles nicht sauber definiert wissenschaftlich, das Unterbewusstsein, die Triebe, was auch immer, zu befriedigen. Also zu sorgen, dass wir genug Essen haben, dass wir genug Möglichkeiten, auch Macht haben, sofern das möglich ist. Und dann sind wir irgendwie aus der Kurve geflogen. Ne? Also unser Verstand hat immer mehr Dinge ersonnen. Den Ackerbau, das war eigentlich der Startschuss. Also eigentlich geht es noch eins weiter zurück. Die Erfindung des Feuermachens. Das war schon mal ungünstig. Das hat uns ermöglicht, besonders große Gehirne zu bekommen. Und dann konnten wir den Ackerbau entwickeln. Das ist ja noch menschheitsgeschichtlich eine relativ junge Entwicklung. Und das hat dazu geführt, dass wir auf sehr wenigen Quadratmetern sehr viel Nahrung produzieren konnten. Und jede andere Tierpopulation setzt das sofort in Reproduktion um. Der Mensch auch. Und jetzt sind wir eben bei 8, irgendwas Milliarden angelangt. Und es sind immer noch mehr Methoden, Landwirtschaft noch ertragreicher zu machen und wundern uns, dass die Menschheit wächst und sagt, das machen Rehe, das machen Karnickel, das machen Vögel, das machen Bienen und so weiter. Wenn die Nahrungsgrundlage wächst, wächst die Population. Und die große Frage ist eben, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Und da sage ich, Leute, also wir machen immer verstandsbetonte Lösungen und uns grätschen die Instinkte dazwischen und die können wir nicht unterdrücken. Ich komme gerne nochmal auf das Thema Diät zurück.
Grätschen dazwischen, ja. Weil sie uns ja auch in unserer frühen Geschichte gute Dienste erwiesen haben, nicht wahr?
Beste.
Nur ist halt die Lage, in der wir uns heute befinden, eine ganz andere.
Ja, die Instinkte haben uns beste Dienste erwiesen. Aber jetzt grätschen sie uns dauernd dazwischen und die lassen sich halt nicht abschalten. Man kann es ja gerne mal probieren bei der nächsten Diät. Ne? Man hat was Leckeres zu essen am Tisch, dann kommt das rein in die Wampe, ne? In Anführungszeichen. Ich sage es mal ganz böse, also ich schließe mich da gerne mit ein. Meine Instinkte sind da auch sehr, sehr stark. Und der Königsweg müsste eigentlich heißen, nicht den Verstand in den Dienst der Instinkte zu stellen, sondern die Instinkte in den Dienst des Verstands. Und das wird manchmal auch gemacht, aber viel zu wenig. Also man kann die Instinkte ja für sich arbeiten lassen. So arbeiten ja mittlerweile etliche Unternehmen. Wir gehen mal auf die schöne Handynutzung zurück. Ne, da wird das getriggert, dass wir gierig sind nach Informationen. Und da wird genau geguckt vom Algorithmus her, wie viel Häppchen geben wir raus, damit man möglichst lange auf Facebook, Instagram, wie die alle heißen, unterwegs ist. Warum nutzen wir das nicht für Zukunftslösungen, die uns Glücksgefühle bescheren? Also wenn Klimaschutz glücklich machen würde, und das kann er, dann machen die Leute das gerne und können gar nicht genug davon bekommen. Und das fehlt mir so ein bisschen, oder? Also wenn du mal überlegst, würde dir spontan ein Beispiel einfallen, jetzt vielleicht nicht gerade aus dem Buch, sondern aus deinem Lebensumfeld, wo du sagst, Klimaschutz macht glücklich. Ich giere danach. Weißt du, gibt es da ein Beispiel?
Naja, also Klimaschutz, Schrägstrich Umweltschutz. Also bei mir fängt es, ich lebe jetzt hier in New York, mitten in Manhattan.
Ja.
Ich weiß mittlerweile schon allein den hohen Wert zu schätzen, klare, saubere Luft zu atmen. Also wenn wir nur über Pollution, über Umweltverschmutzung in diesbezüglich sprechen, hat das für mich einen sehr hohen Wert. Also das ist ein Glücksgefühl. Also es ist natürlich nicht die Tat des Klimaschützens, die da glücklich macht in dem Fall. Deswegen ist es vielleicht nicht die perfekte Antwort auf deine Frage, sondern eher eine der vielen positiven Auswirkungen. Aber klare Luft zu atmen und dementsprechend vielleicht auch das Umherrasen in der eigenen Nachbarschaft mit irgendeinem Benziner zu unterlassen, das kann in dem Fall dann vielleicht schon glücklich machen. Oder vielleicht den nächsten Weg zur Arbeit auch zu Fuß in Angriff zu nehmen, ein bisschen mehr Zeit aufzuwenden, kann vielleicht erstmal nach Mühe klingen, im Idealfall, wenn es ein schöner Weg ist, vielleicht aber auch Glück verursachen.
Ja, aber das bezeichnet man ja als die Tragik der Allmende. Also Allmende ist ja Allgemeingut. Früher waren das Dorfweiden oder irgendwas, und es ist letztendlich auch die Luft. Die Luft wird als Mülldeponie benutzt, und wenn jemand sagt, okay, also wenn ich jetzt weniger Auto fahre, mehr Zug zum Beispiel, dann wird die Luft für alle ein bisschen sauberer, aber mich individuell wirft das zurück, weil ich halt gerne rase, nur als Beispiel. Ne? Wenn ich sag's mal ganz böse, Christian Lindner heiße oder so, und dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass viele Menschen dann sagen, warum soll ich das tun, wenn ich ein bisschen die Luftverschmutzung verhindere und beraube mich so viel Spaß. Umgekehrt, viele Maßnahmen.
Die Nachteile, meine persönlichen vermeintlichen Nachteile sind sehr konkret für mich, aber genau. Die gesellschaftlichen Vorteile eher allgemein und abstrakt.
Allgemein und abstrakt, während Klimaschutz, der jetzt amtlich gemacht wird, also das heißt CO2-Preis höher, Spritpreise steigen an der Tankstelle, ich soll mir jetzt eine Wärmepumpe einbauen, mein Haus isolieren. Alles sinnvoll, alles gut. Kostet mich einen Haufen Geld. Ärger, ne? Zumindest bei vielen Leuten. Also bei Leuten, die ein bisschen weiterdenken, natürlich nicht. Aber manche haben ja das Geld auch nicht, muss man auch fairerweise sagen. Und so gibt es ganz, ganz viele Einschränkungen, die triggern meine negativen Gefühle. Und umgekehrt, ja, also das, wenn du jetzt, Erik, rausgehst, es müssen Sachen geben, wo du sagst, und wenn das die Gespräche beendet ist, dann mache ich weiter mit Klimaschutz und mache heute Nachmittag noch bla bla bla. Ne? So muss Klimaschutz funktionieren. Ich sag mal ein Beispiel, Müll. Das geht heute schon ganz gut über Pfand. Was noch viel besser funktioniert, ist, wenn man Flaschen wegwirft und es ist mit Glücksspiel verbunden. Das nennt sich Nudging. Also man triggert Glücksgefühle, ist auch bekannt, und man nimmt dann an einer Verlosung teil, wo man keine Ahnung was gewinnen kann. Selbst wenn die Gewinnchancen noch so klein sind, man sieht das ja jeden Samstag beim Lotto, trotzdem spielen das viele Leute. Und wenn jedes Mal Müll wegwerfen sowas verursacht, super. Es gibt ein Beispiel aus der, hat jetzt mit Umweltschutz gar nichts zu tun, aber wo man sieht, dass dieses Nudging angewendet wird politisch, das hat die griechische Finanzverwaltung eingeführt mit den Kreditkarten. Ne? Also wenn man seine Kreditkartennummer dort registrieren lässt und dann mit der Kreditkarte bezahlt, nimmt man an einer Verlosung teil, mit jeder Bezahlung. Mhm. Was zur Folge hatte, dass die Schwarzarbeit in Griechenland wirklich massiv gesunken ist, weil die Leute alle an dem Glücksspiel teilnehmen und bezahlen mit Kreditkarte, die das Finanzamt ja geregistriert hat, und damit auch die Zahlung. Und das ist nichts Verstecktes, das ist wichtig. Also Nudging darf nicht...
Ja, ja, muss transparent sein.
Muss transparent sein, das macht Werbung ja leider nicht in vielen Fällen. Ne? Das ist intransparentes Nudging. Das sind ja auch teilweise diese Millisekunden-Snippets, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch erlaubt ist, die da irgendwo eingeführt werden. Das Unterbewusstsein registriert das Bewusstsein aber nicht. Das darf es nicht sein. Das muss transparent sein, aber dann wollen die Leute es trotzdem, weil es einfach Glücksgefühle triggert. Und das gibt es viel zu wenig. Ne? Also ich möchte, dass Umweltschutz Spaß macht. Wir brauchen natürlich schon auch Einschränkungen gesetzlich, bla bla bla. Aber der zweite Teil fehlt mir.
Okay, und wie Umweltschutz Spaß machen kann, was es da für Lösungsmöglichkeiten geben kann, da würde ich natürlich gern noch ausführlicher drauf eingehen. Aber machen wir vielleicht mal noch einen kleinen Schritt zurück, denn das ist ja auch im Buch dann das, was im hinteren Teil stattfindet, aber natürlich auch im sehr wichtigen Teil. Also ich halte mal fest, bisher nehme ich mir mit, wir wissen sehr viel über Umwelt- und Klimaschutz. Unser Verstand ist sehr rege und sehr stark, aber wir müssen auch eben stärker unsere Emotionen und unsere Instinkte berücksichtigen. Und du schreibst deswegen auch im Vorwort des Buches, Fragen nach unserer tierischen Natur sind entscheidend im Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. Deswegen würde ich ganz gerne mal mit dir über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten sprechen zwischen uns und anderen Tieren. Den gehst du ja auch nach im Buch und ja. Du schaust, inwiefern denn die Regeln des Tierreichs eigentlich noch für uns gelten, trotz aller zivilisatorischer Entwicklung und unserer, naja, scheinbaren Entfernung von der Natur. Deswegen die Frage, inwiefern gelten diese Regeln eigentlich noch für uns?
Also das eine Beispiel haben wir vorhin schon mal besprochen, also mehr Nahrung gleich mehr Bevölkerungswachstum. Wenn man nicht anders gegensteuert, da kommen wir vielleicht noch zu, das ist ja dann, was uns unterscheidet von den Tieren. Aber wenn man das erstmal laufen lässt, heißt mehr Nahrung, mehr Bevölkerung. Ne, das ist ein ganz klarer Punkt. Dann heißt mehr Bevölkerung ist mehr Revierkampf, mehr Revierdruck. Das kann der Arbeitsplatz sein, das kann der eigene Garten sein. Ne? Gartenzaun drum, mein Revier, da kommt keiner rein. Das sind Reflexe wie bei jedem anderen sozial lebenden Säugetieren. Und
diese Enge, ja, viele Menschen auf engem Raum führt zu Stress.
Das führt zu Stress.
Die haben wir ja in Metropolen.
Genau, das weiß ich, ob du U-Bahn fährst, dann hast du das regelmäßig oder dazu reicht schon der Bürgersteig.
Ja, hier in New York, ich fahre U-Bahn und sehe viele gestresste Gesichter. Das kann natürlich an allen möglichen Gründen liegen. Ich meine, das Leben ist ja auch anstrengend und teuer und so, aber ich habe schon das Gefühl, diese physische Enge, also diese Distanzzonen, die dann ja auch ständig unterschritten werden, die führen hier schon auch zu Stress.
Und das ist genau der Punkt, Distanzzonen. Also da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Das hängt ja auch individuell vom eigenen Wohlbefinden ab. Aber das liegt irgendwo zwischen 1 und 4 Meter. Und 4 Meter ist schon ordentlich. Also das kriegst du in der U-Bahn definitiv nicht hin. 1 Meter meistens auch nicht. Ne? So. Das heißt, also deine persönliche Distanzzone wird ständig unterschritten. Selbst wenn du das nicht bewusst wahrnimmst, das macht Stress. Und jetzt sehen wir, dass Stress im Tierreich, bei Rehen zum Beispiel, aber auch bei Kaninchen, bei allen möglichen anderen Tieren, Stress führt dazu, dass die Spermaqualität nachlässt, dass die Reproduktionsrate sinkt. Übrigens bei Kohlmeisen sehr schön zu sehen am Brustgefieder, finde ich ganz süß. Also je blasser das Gelb ist, desto schlechter ist die Spermaqualität und desto weniger werden diese armen Kerlchen von Weibchen genommen.
Ach Mensch, ja, ist natürlich hilfreich fürs Weibchen, wenn es direkt quasi auf der Stirn geschrieben steht, aber hart fürs Männchen
das
natürlich.
Das ist natürlich Mobbing quasi. Ja. Ne? Das Motto, hey, dein Gelb ist blass, deine Reproduktionsqualität ist nicht so gut, bleibt doch wo der Pfeffer weg. Bei Menschen gibt es ja diese komischen Sprüche, dass man dem Mann das angeblich auch ansehen würde. Das stimmt aber nicht. Aber kenne ich zumindest nichts. Aber bei Männern nimmt seit vielen, vielen Jahren die Spermaqualität ab, also die Zahl der Samenzellen und so weiter, Beweglichkeit. Und man hat bis heute keinen richtigen Grund gefunden, aber das steigt ständig an. Also die Rate der Verschlechterung nimmt zu und man weiß nicht genau, warum. Ich denke, Leute, wir sind Tiere. Mehr Stress heißt schlechtere Spermaqualität und damit verminderte Reproduktionsrate, wo man sagen würde, okay, dann ist irgendwo auch klar, dass es irgendwo eine Grenze geben wird, aber die ist natürlich bei einer sehr, sehr dichten Besiedlung, die wir so noch nicht haben und die wir so eigentlich auch nicht haben wollen. Aber das wäre sowas Typisches, wo wir sagen, da ticken wir exakt wie Tiere und mich wundert da ehrlich gesagt gar nichts.
Wobei vielleicht ein Unterschied ist oder vielleicht auch nicht, das kannst du vielleicht besser erklären, wenn im tierischen Reich eine Überpopulation zustande kommt, wir haben auch über das Thema Nahrungsverfügbarkeit gesprochen, dann sinkt die Nahrungsverfügbarkeit pro Individuum natürlich tendenziell, auch das führt zu Stress. Das haben wir jetzt mit unseren zivilisatorischen Errungenschaften, zumindest jetzt in der westlichen Welt, ein Stück weit abgeschaltet.
Ja, du hast es gerade schön eingeschränkt, in der westlichen Welt. Wovon ernähren wir uns? Vielfach auch von importierten Futtermitteln, die dann als Fleisch verarbeitet auf den Tellern landen. Nur als Beispiel. Also wir haben aktuell, ich kenne jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber so ganz, ganz grob um die, das sind mehrere 100 Millionen Menschen jedenfalls, die hungern. Also wir haben das Problem, ne? Aber halt sehr weit weg. Das ist auch so ein bisschen das Unfaire. Wenn wir diese Natur walten lassen, das ist ja so eine Art Sozialdarwinismus, es ist böse, 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 dann leiden zunächst die Ärmsten. Das sind die, die verhungern. Das sind die, die jetzt auch hungern. Und das ist besonders unfair, dass wir darauf viel zu wenig Rücksicht nehmen und uns hier in unserer sicheren Trutzburg, USA oder Europa oder mittlerweile eben auch große Bereiche Asiens relativ sicher fühlen, während da draußen eben Menschen, die uns direkt zuliefern, wirklich vom Hungertod bedroht sind. Also da wirkt das noch sehr, sehr stark. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo man ansetzen muss, dass über diesen Elefanten im Raum möchte ja keiner reden. Wir reden über Umweltschutz, Klimaschutz, Schutzgebiete, weniger CO2 und so weiter. Aber das große, große Thema Überbevölkerung, und das ist so, dieser Planet ist überbevölkert. Ne? Es geht gar nicht darum zu sagen, wer hier zu viel ist. Also jeder hat das Recht zu sagen, ich nicht. Mhm. Ich sage das übrigens auch. Ja. Aber da muss man ehrlich sein. Also natürlich sind das zu viele. Also 8 Milliarden sind zu viel. Ne? Also mit dem Lebensstandard. Und wir können nicht sagen, okay, dann senken wir den Lebensstandard runter auf, keine Ahnung, auf 10%, weil dass wir so viele sind, hängt auch mit der Arbeitsteilung zusammen. Mhm. Dann müsste die Wirtschaft entsprechend runtergehen. Und wir können nicht auf dem Niveau des Mittelalters wirtschaften und 8 Milliarden Menschen durchbringen. Das geht auch nicht. Also dafür brauchen wir schon eine gewisse Landwirtschaftstechnik. Die kann schon bio und öko sein, aber ganz ohne Maschinen wird es nicht gehen und so weiter und so fort. Ne?
Das heißt also, Überpopulation ist ein Problem, ist eine Herausforderung. Und wenn wir jetzt wieder mal auf das wilde Erbe von uns allen zurückblicken, dann hat ja die Natur gerade im Tierreich historisch gesehen dann natürlich gegengewirkt, wenn es Überpopulation gab. Haben wir gerade schon besprochen, zum Beispiel Nahrung wird knapp oder Stress wächst, Spermaproduktion schwindet, es gibt weniger Nachwuchs, solche Sachen. Andere Art und Weise, wie gegengewirkt wurde, sind natürlich Erkrankungen und zum Beispiel Parasiten. Da schreibst du auch drüber. Du schreibst, dass es über 1000 Parasitenarten gibt, die allein auf uns Menschen stehen und die trotz unserer ja mittlerweile doch sehr guten medizinischen Versorgung immer noch mitten unter uns sind. Warum schreibst du über Parasiten?
Naja, weil es die Menschheit nach wie vor plagt. Also ne, wir nehmen mal die Malaria zum Beispiel, aber auch ganz viele Wurmerkrankungen. Also es sind Milliarden Menschen, die Würmer haben. Ne? Mhm. Und das ist nicht schön. Es sind nicht unbedingt Würmer, die das Leben beenden, aber die Menschen schwächen und dann anfälliger für andere Krankheiten machen. Also es ist ein ganz wichtiger Evolutionsfaktor und im Alltagsleben für die Menschen natürlich echt eine Qual. Also die Dinger sind noch unterwegs. Übrigens, wir kommen zur Medizin zurück.
Ja.
Ich fand das auch faszinierend bei der Recherche zum Buch. Man denkt ja immer, in der Steinzeit sind die Leute nicht so alt geworden. Stimmt gar nicht. Es sind sehr viel mehr Säuglinge gestorben. Das wiederum wirkt sich natürlich massiv auf die Statistik aus. Aber Erwachsene sind genauso alt geworden wie heute. Nämlich im Schnitt 69 bis 76 Jahre alt. Heute liegt der globale Schnitt bei 72. Das heißt, es war die hohe Säuglingssterblichkeit, umstritten, sehr viel höher als heute. Aber wenn man das denn mal geschafft hat, ist erwachsen geworden, sind die Leute im Durchschnitt genauso alt geworden wie heute. Und man denkt, ja, das ist die moderne Medizin, die hat uns da gerettet. Nein, also die Säuglinge schon, aber bei den Erwachsenen behandelt die moderne Medizin moderne Krankheiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, das Rauchen und alles, was damit zusammenhängt. Also alles Dinge, die es früher so gar nicht gegeben hat. Also moderne Medizin behandelt Zivilisationskrankheiten, die es ohne Zivilisation so gar nicht gegeben hätte, inklusive der modernen Medizin. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Wir kommen aus der Nummer natürlich nicht raus. Aber dass wir so alt werden, weil wir in modernen Zeiten leben, das ist ein Märchen.
Aber natürlich im Durchschnitt werden wir eben doch älter. Kindersterblichkeit hast du angesprochen und dafür ist natürlich die Medizin schon hilfreich und verantwortlich, nicht wahr? Also so wie ich dich zumindest jetzt verstanden habe, gibt es eben in der Natur Wirkmechanismen, wie die Größe von Populationen eigentlich reguliert werden würde. Ne? Stress durch Revierverhalten, Parasiten, die natürlich sich schneller verbreiten, wenn die Populationen dichter sind und die Erkrankungen dann sich schneller verbreiten können und so weiter und so fort. Und diese regulativen Mechanismen unterbindet die moderne Medizin ja ein Stück weit. Wiederum in Klammern, vor allem natürlich in der westlichen Welt.
Ja, auch da muss man sagen, jein. Also das klappt, gar keine Frage. Also wir haben Tuberkulose, Malaria, die es ja früher auch in Deutschland gab. Hamburg zum Beispiel, ne, war glaube ich so ein Malaria-Nest. Also da hat die moderne Medizin natürlich sehr viel gemacht, auch über Impfungen und ähnliche Dinge. Auf der anderen Seite sehen wir gerade bei Corona, das klappt gar nicht so richtig. Ne? Also eine echte Corona-Impfung im Sinne von einer Immunität gibt es ja immer noch nicht. Kommt vielleicht noch, weiß man nicht. Und du hast das Thema Mobilität angesprochen, das ist genau das, was in der Natur wirkt. Viele Kontakte heißt hohe Übertragungsrate, heißt stärkere Durchseuchung. Das haben wir bei der Corona-Pandemie sehr gut gesehen. Es ist auch immer wieder erstaunlich, welche Variante wie schnell um den Globus zieht. Das war übrigens damals schon im 20. Jahrhundert, mit der Anfang des 20. Jahrhunderts mit der spanischen Grippe, die jetzt mit dem auslaufenden Ersten Weltkrieg losging. Die ist ja bis ins letzte Inuit-Dorf gekommen über die Post. Da gibt es, glaube ich, immer noch Gräber, wenn die jetzt exhumiert werden, die Leichen, da kann man immer noch Grippeviren feststellen. Also dass die moderne Gesellschaft mit ihrer wahnsinnigen Mobilität sorgt dafür, dass diese Erreger auch viel schneller reisen können, sich viel schneller anpassen können. Also andauernd erlebt man irgendwelche Überraschungen Und gleichzeitig muss man sagen, bastelt der Mensch natürlich auch noch kräftig mit dran. Weil dem Covid-19-Virus ist es ja immer noch nicht ganz klar, ist das aus dem Labor geflüchtet, ist das wirklich ein Wildvirus? Braucht man sich auch gar nicht weiter Gedanken darüber zu machen, das wird sich jetzt eh nicht mehr ändern. Aber was trotzdem ein bisschen irritierend ist, dass Wissenschaft nach wie vor an Viren arbeitet, die extrem gefährlich für Menschen werden können. Gerade aktuell ist ein Beispiel bei der Vogelgrippe, ne, wo man dran rumbastelt, immune Hühner zu erzeugen. Und das klappt nicht so ganz. Ein Teil der Viren überlebt, scheint sich anzupassen und Schwachstellen auszunutzen, die es auch beim Menschen gibt. Und sagt, also wir brauchen jetzt nach Corona bitte nicht noch die Vogelgrippe, die auf den Menschen überspringt.
Du hast über Mobilität gerade gesprochen. Die gibt es natürlich bei Viren und Grippen und so weiter und so fort, weil wir Menschen eben auch mobil sind. Finde ich aber sowieso auch einen interessanten Stichpunkt, auch nochmal historisch betrachtet Mobilität. Denn historisch haben, so hast du es auch in deinem Buch erklärt, haben ja Tierarten und natürlich deutlich langsamer auch Pflanzen immer wieder Wege gefunden, mobil zu sein, sprich auf Veränderungen zu reagieren, zum Beispiel klimatische Veränderungen, indem sie sich selbst auch langsam veränderten und vor allem natürlich aber auch, indem sie auch geografisch auswichen und weiterzogen. Es war natürlich, als es nur ein paar tausend Menschen gab, zum Beispiel in ganz Europa, auch relativ unkompliziert. Aber für uns heute ist das in unserer Menge und natürlich auch mit unseren starren Staatsgrenzen deutlich schwieriger bis unmöglich geworden. Erscheint mir auch ein ziemlicher Nachteil heute im Vergleich zur früheren Flexibilität, die wir hatten. Was bedeutet das für unsere Anpassungsfähigkeit?
Ja, also es ist ein guter Punkt, die stößt dadurch an Grenzen. Das unterscheidet uns ja eigentlich von Bäumen. Bäume können nicht wegwandern, Bäume müssen deswegen, und die können das deswegen auch, das lokale Klima massiv beeinflussen, können sogar aktiv Tiefdruckgebiete erzeugen. Wirklich Wahnsinn. Durch Wasserverdunstung, Kondensation. Das sind Dinge, die hat Alexander von Humboldt schon erahnt und teilweise auch schon recht gut beschrieben. Moderne Satellitenforschung bestätigt das. Lange bestritten worden, mittlerweile Fakt, dass Bäume sowas können, weil sie halt immobil sind. Übrigens, Bäume machen was ich echt cool finde, die machen ihr Ökosystem in Benutzung immer besser, wir machen es in Benutzung immer schlechter. Großer Unterschied Mensch-Baum. Ja. Deswegen müssen wir von Zeit zu Zeit weiterziehen, auch wenn Klimazonen sich verändern. Also die Bäume können dem eben durch diese Möglichkeiten sehr lange widerstehen und der Mensch haut einfach ab. So, das hat 300.000 Jahre lang sehr gut geklappt, mit den Eiszeiten vor- und zurückgewichen, ne, und mal aus Afrika raus und dann doch nicht oder nach Australien abgebogen, was auch immer, alles Mögliche gemacht. Das geht jetzt nicht mehr. Wir erleben das ja gerade bei den Inseln im Pazifik, die jetzt da abzusaufen, so muss man es leider sagen, drohen. Die Bevölkerung muss theoretisch dann irgendwo anders sein, aber wohin? Und ja, das sind ja da nicht so schrecklich viele. Was machen wir denn mit Staaten, die jetzt überhitzen, die Sahelzonen zum Beispiel oder was auch immer? Menschen, die einfach es dort nicht mehr aushalten. Und das sind dann ein paar mehr. Das geht dann in die hunderte Millionen. Die würden gerne wandern und wir erleben ja gerade, was passiert an den Grenzen Europas. Ne? Das sind jetzt nicht alles Menschen, die vor dem Klima fliehen, aber auch, weil sich dort wirtschaftliche Verhältnisse eben auch aufgrund der Umweltzerstörung, ist ja nicht nur Klima, verschlechtern. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Egal, wo man hinziehen will, da sitzt schon ein Mensch. Und selbst wenn da keiner sitzt, sagt mindestens irgendein Staat, gehört mir, kommt keiner rein. Da sind wir wieder bei den Revieren. Ja. Also, dieser irre Vorteil Mobilität ist quasi futsch. Den gibt es so nicht mehr. Ne? Und jetzt müssen wir halt gucken, jetzt müssen wir leider die anderen Hausaufgaben machen.
Ja, und das alles zeigt und unterstreicht, dass wir Menschen, ungeachtet unserer Intelligenz und all unserer zivilisatorischen Errungenschaften, eben immer noch den Regulierungsmechanismen der Natur unterliegen und eben auch jenen Mechanismen, denen die Tierpopulation unterliegen, nicht wahr? Also das bleibt zumindest mal festzuhalten. Ja. Damit müssen wir umgehen. Wir sind nicht entkoppelt von all dem.
Genau. Und es ist in der Geschichte des Lebens der Erde ja durchaus schon mal vorgekommen, dass eine Art Mist gebaut hat, die Cyanobakterien, und haben, das ganze Leben war vorher nicht auf Sauerstoff, also anaerob eingestellt. Und da kommt auf einmal irgend so ein Mistkerl, sag ich mal, daher, so ein kleiner, und verändert das ganze Klima, ne? Also produziert auf einmal Sauerstoff und bringt damit den Großteil allen Lebens um die Ecke.
War der eines der Massensterben.
Cyanobakterien. Ja. War ein Massensterben. Also hat schon mal eine Art, und zwar in gewaltigerem Umfang, viel, viel größer als das, was wir heute machen. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Also ich hoffe, wir werden es auch nicht. Aber es ist keine Ausnahme in der Natur, dass andere Arten ausrotten. Also Cyanobakterien hat das gemacht, auch nicht extra, vermute ich mal, ne, sondern einfach, weil die eben so sind. Und haben Sauerstoff zum Stoff des Lebens gemacht und dann haben sie eben die verbleibenden Arten darauf eingestellt. Bei Bäumen ist es so, das habe ich auch beschrieben, heimische Bäume hier haben unsere großen Pflanzenfresser ausgerottet nach der Eiszeit. Gibt es tolle Studien dazu. Es war nicht der jagende Mensch, der den Waldelefant und das Nashorn ausgerottet hat. Es waren die Bäume, die zurückgekehrt sind, sich breit gemacht haben. Bäume mögen keine großen Pflanzenfresser und die schmeißen die einfach raus, indem sie es dunkel machen am Waldboden, Gräser und Kräuter verschwinden und damit auch das Futter der großen Pflanzenfresser. Und dann sind die weg und können den Baumnachwuchs nicht mehr massakrieren. Also das haben Bäume gemacht. Gibt es eine tolle Studie der Uni Mainz dazu. Also es gibt auch Egoismus im Tier- und Pflanzenreich. Nur hat das bisher bei den meisten Arten dazu geführt, dass sie nicht ihre Lebensgrundlagen vernichten, sondern beim Beispiel Bäume sogar immer verbessern. Hm. Und da sind wir eben ganz, ganz schlecht, weil wir sind so gierig, wir wühlen, graben um und machen alles kaputt, solange bis wir es selber nicht mehr aushalten da. Das ist nicht gut.
Ja, und deswegen erklärst du im Buch, dass unser bisheriges Verhalten bezüglich des Raubbaus an der Natur und dieser Zerstörung, dieses Umgraben und Kaputtmachen, das du gerade beschreibst, dass es eben unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstört und dass das geprägt ist von, Zitat, Instinkten, die uns in der Steinzeit das Überleben sicherten. Nimm, was du bekommen kannst, je mehr, desto besser. Was damals notwendig war, hat für uns in Kombination mit zivilisatorischen Möglichkeiten in eine Sackgasse geführt. Zitat Ende. Und das heißt nun also, hast du ja auch schon angesprochen, der einzige Weg, die Dinge besser zu machen, ist, dass wir dieses gierige, dieses für uns einst positive, aber heute eben zerstörerische Verhalten, dass wir das irgendwie einbremsen. Und dazu ziehst du nun also, jetzt komme ich wieder auf das zurück, was wir vorhin schon haben anklingen lassen, die Instinkte zurück. Und du forderst, du schlägst vor, formuliere ich es mal bescheidener, dass wir uns über dieses Diktat unsere Instinkte hinwegsetzen sollen, dass wir sie uns bewusst machen und sie dann uns aber auch zunutze machen. Und dieses Bewusstmachen wiederum ist natürlich gar nicht so leicht, weil es sind eben Instinkte, ne? Viel findet unbewusst statt. Dazu brauchen wir eventuell unter anderem, wir können auch noch über andere Dynamiken oder Mechanismen sprechen, einen starken Willen, eine starke Überzeugung, genau das zu tun. Da kommen wir auf eine wichtige und auch wahnsinnig spannende Frage zu sprechen, die du im Buch auch stellst, nämlich, was ist denn eigentlich mit unserem Willen? Wie frei, wie unabhängig von unseren Instinkten, von unserem Unterbewusstsein ist unser Wille eigentlich? Und inwieweit sind wir unseren Instinkten schlussendlich doch unterworfen? Und das ist ja fast eine philosophische Frage, nicht wahr? Du bezeichnest diese Frage, gibt es einen freien Willen, im Buch als eine der zentralen Fragen für die Zukunft der Menschheit.
Also
das war jetzt ein kleiner konfuser Monolog, aber
Nein.
Das ist spannende Frage. Ich werfe ihn dir mal so vor die Füße.
Es ist deswegen spannend, weil das ist ja ein zentraler Baustein unserer ganzen Gesellschaftsordnung. Also unser juristisches System, das ganze Rechtssystem funktioniert ja nur unter der Annahme, es gibt einen freien Willen. Also wenn keiner was dafür kann, kann auch keiner bestraft werden. Ist ja übrigens ein durchgängiges Prinzip. Ne? Man kann zum Beispiel mal im Vollrausch irgendwas macht, dann wird man eigentlich bestraft dafür, dass man sich in den Vollrausch versetzt hat. Die Tat selber, da ist man nicht schuldfähig. Ne? Oder Minderjährige und so weiter und so fort. Also das fußt alles darauf, dass wir das alles bewusst und in freier Entscheidung tun. Und das ist halt höchst umstritten unter Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch unter Philosophinnen und Philosophen. Also Yuval Harari zum Beispiel sagt, gibt's nicht, freien Willen gibt's nicht. Wenn man das aufdröselt, ist die Begründung auch schlüssig, weil wir sind vorgeprägt. Ne? Also wenn du dich zum Beispiel jetzt für irgendwas entscheidest, was zum Beispiel was für ein T-Shirt ziehst du heute an, was für ein Mikrofon hast du dir für einen Podcast gekauft, alles freie Entscheidung. Aber du hast eine Vorprägung für Mode. Hast du irgendwo gesehen oder bist du erzogen worden?
Leider habe ich die wohl irgendwie. Hat zu nichts Gutem geführt, aber ist wohl so.
Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wieso?
Ich bin nur selbstkritisch, was meine modische Finesse anbetrifft. Aber
so, ja,
fahr
gut.
Mal fort.
Ja, so, also wir sind vorgeprägt. Auch was wir gerne essen, ist ja der Klassiker. Ne? Also wenn wir jetzt in ein fernes Land reisen, wo es wirklich kein auf westlich getrimmte Küche gibt, da sind einige Dinge dabei, ne, die einem vielleicht aufstoßen würden. Und umgekehrt, ne, wenn diese Menschen hier zu uns kommen. Also wir sind alles vorgeprägt. Diese freie Entscheidung, was esse ich, was ziehe ich an. Und das zieht sich durch das ganze Leben durch, ist alles vorgeprägt. Wir können noch eine Stufe tiefer gehen, graben bei unseren Instinkten. die uns Dinge vorgeben. Ich sage nochmal die freie Entscheidung, wenn ich eine Diät mache, wie frei ist der Wille dann tatsächlich? Und wir gehen noch eine Etage tiefer und sagen, wir können bis auf die Ebene der Moleküle gehen und der Atome. Wenn die in bestimmten Konstellationen aufeinandertreffen, gibt es automatische Reaktionen, wo Dinge verbrennen, verschmelzen und so weiter und so fort. Also letztendlich, wenn man es unendlich weit zurückdröselt, läuft das alles vollautomatisch und wir haben gar keinen freien Willen. Ich persönlich, mir ist das viel zu kompliziert. Und davon abgesehen, also das wäre jetzt eigentlich kein, wissenschaftlich natürlich überhaupt kein Grund, aber rein praktikabel muss man sagen, natürlich haben wir zumindest das Gefühl, dass wir wählen können. Und wenn wir eine Bedrohung sehen, dann entwickeln wir Strategien. Selbst wenn die instinktiv gestützt werden, das ist ja gar nicht schlimm. Also das Unterbewusstsein ist ja ganz gut in der Entwicklung von Strategien und schaltet, das ist zumindest aktueller Stand des Wissens, den Verstand immer nur dann zu, also das Bewusstsein, wenn es selber nicht mehr weiterkommt. Dann wird gesagt, wir reichen das mal eine Ebene höher. Jetzt kannst du dir mal was ausdenken, weil alles andere mache ich vollautomatisch. Hm. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Na, wenn der Autopilot, der hat schon so viel drauf, der kriegt vieles selber geregelt. Und dann sagt er, jetzt denk doch mal nach. Das ist ja gar nicht wichtig, ob ich vorgeprägt bin oder nicht. Aber durch das Überlegen durchforste ich mal meine innere Bibliothek und sage, Mensch, da war noch hier was, da war noch da was. Nochmal, dazu ist der freie Wille gar nicht nötig. Aber da finde ich vielleicht was. Und dann wende ich das an. Ob das eine völlig unabhängige Entscheidung ist, ist egal. Ich habe was gefunden, was passt. Und das diskutiert man vielleicht mit anderen Menschen, die auch was gefunden haben, was passt, aber vielleicht was anderes. Und dann entwickelt man vielleicht eine bessere Lösung. Nochmal, völlig wurscht, ob das ganz, ganz frei ist, ist egal. Das ist aber eine bewusste Verstandsleistung. Und so ist es mit den Instinkten. Wir sind uns bewusst, dass wir die haben. Wir wissen, wo unsere Schwachstellen sind. Und jetzt käme der freie Willen und da würden wir sagen, und davon lösen wir uns jetzt. Und da sehen wir, geht nicht. Mhm. Ja, also ich bleibe gerne beim Thema Essen. Ich bin auch so einer, also wenn ich die Wahl habe und kriege ich die ganze Zeit vorgesetzt, irgendwann nehme ich mir das und beiß rein.
Geht ja auch nicht nur um Diäten, sondern grundsätzlich um die Herausforderung, wie leben wir gesund? Wie ernähren wir uns? Wie bewegen wir uns gesund? Da haben wir alle mittlerweile, würde ich mal behaupten, relativ viel Wissen drüber, was gut für uns ist. Und viele von uns, ringen auch immer wieder mit der Herausforderung, dann die richtige Entscheidung zu treffen unter Gesundheitsaspekten. Zeigt ja der freie Wille. Also es gibt da anscheinend irgendeinen heimlichen Mitregenten, der da mitentscheidet.
Ja, da gibt es auch eine triviale Bezeichnung für der innere Schweinehund. Mhm. Ne? Der ist das, der stellt sich dann auf die Hinterbeine und sagt, nein, an mir kommst du nicht vorbei. So, und das wissen wir. Und dann würde ich diesen Schweinehund mit einbinden.
Genau.
Den kann man nicht unterdrücken, also spanne ich den vor den Schlitten.
Das heißt also, du schlägst vor, dass wir in irgendeiner Art und Weise Strategien entwickeln, unser Unterbewusstsein, diesen heimlichen Mitregenten, wie du ihn im Buch auch an einer Stelle nennst, dass wir den eben nicht ignorieren, wie es, jetzt schlage ich wieder die Brücke zurück, wie es oft heute der Fall ist, im Kampf mit diesen großen Herausforderungen, Klimawandel und so weiter, wo wir uns voll auf unseren Verstand verlassen, sondern du schlägst vor, diesen inneren Schweinehund, diesen heimlichen Mitregenten aktiv mit einzubeziehen.
Ja, also ich werde den ja eh nicht los. Der hat ja auch seine guten Seiten. So ist das ja nicht. Also er bewahrt uns vor ganz vielen Dingen. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Unterbewusstsein, ne? Du fährst mit dem Auto durch einen dunklen Wald, dir springt ein Reh vors Auto. Dein Verstand ist viel zu lahm zu sagen, oh, ich muss jetzt bremsen, dann hat es schon Bums gemacht. Du bremst und dann registrierst du erst, was los ist. Also der hat schon, im Unterbewusstsein ist schon richtig cool und gut und wir werden es nicht los. Alles ist klar, dann nutzen wir es. Und Glück ist ja, also dieses Belohnungssystem im Gehirn ist ja ungeheuer mächtig. Und es ist so einfach, das zu belohnen. Also ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, diese Handygeschichte, Social Media, das ist ja für uns, also nicht für den Algorithmus, der dahinter steht, aber für uns Menschen ist das Pillepalle. Wir switchen da von Seite zu Seite und verlieren uns da teilweise in irgendwelchen Reels und Posts und keine Ahnung was und sagen hinterher, bin ich blöd, ich wollte doch eigentlich gerade das und das nachgucken. Also den kriegen wir ja relativ leicht geleimt, diesen inneren Schweinehund. Und wenn ich die Dinge eben nutze und sage, Mensch, wenn ich weiß, wie der funktioniert, dann nutze ich das bewusst und gebe dem immer wieder ein Häppchen Glück. Oder vielleicht auch mal ab und zu einen großen Happen. Dann habe ich doch einen viel angenehmeren Tag. Und im Gegensatz zum Handykonsum, wenn einem dann die Bildschirmzeit angezeigt wird, dann denkt man, oh, wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, bei ganz vielen Sachen hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man sich von seinen Gefühlen, von seinen Instinkten hinreißen lässt. Wenn wir uns aber hinreißen lassen zu guten Taten durch unsere Instinkte, dann hat man hinterher vielleicht Sachen gemacht, die man so intensiv gar nicht machen wollte, aber sie sind ja gut. Dann hat man am Ende des Tages ein gutes Gefühl, dass man sich hat überwältigen lassen. Sowas würde ich gerne sehen.
Sowas würdest du gerne sehen. Ja, das absolut nachvollziehbar. Führt aber natürlich zu der Frage, wie können wir das hinbekommen? Wie können wir es hinbekommen, im Zusammenhang mit diesen Herausforderungen, die wir besprochen haben, Klima, Umweltkrise, die Vernunftebene ein Stück weit zu verlassen und uns stärker auf unsere Instinkte, unser Unterbewusstsein, unsere Emotionen zu forcieren und damit dann hoffentlich mehr hinzukriegen, als wir es bisher geschafft haben, über rationalere Herangehensweisen.
Ja, also ich habe jetzt natürlich auch nicht massiv Strategien entwickelt, ne, sondern es ist eigentlich ein Aufruf an Expertinnen und Experten, das zu tun. Aber es gibt viele einfache Beispiele, wo man es eben schon probiert hat. Also etwa die Installation einer Solaranlage, wo der Stromzähler dann sofort mit Installation rückwärts läuft. Wo man also bei jeder Sonnenstunde zugucken kann, wie die Stromrechnung kleiner wird. Also jeder und jede, die das mal erlebt hat, die haben mir das bestätigt, die sind fast süchtig danach. Und in Deutschland ist es aktuell noch so, in Holland zum Beispiel ist es erlaubt, aber in Deutschland ist es aktuell noch so, dass man das beantragen muss, Einspeisegenehmigung, bla bla bla, und da gibt es dann am Ende des Jahres eine Abrechnung, da ist überhaupt kein Zusammenhang mehr zwischen Sonnenschein und dem Kontostand. Während wenn man auf den Zähler schaut, oder macht es heutzutage intelligenterweise per App, die Sonne scheint und man sieht das da runterrauschen, wie die Rechnung immer kleiner wird, die man zu zahlen hat, oder es kommt sogar was dabei raus, was man zurückgezahlt bekommt, das macht Glücksgefühle. Dann guckt man in sein Handy und guckt bei der Stromproduktion zu und sagt, Mensch, ich könnte mir noch 2, 3 von den Dingen aufs Dach schrauben oder an den Balkon hängen. Also das wäre ein Beispiel. So ähnlich geht das eben mit ganz, ganz vielen anderen Entscheidungen auch. Ein Ansatz für solche Entscheidungen ist das Klimageld. Das hat die Bundesregierung ja eigentlich vorgehabt und leider immer noch nicht eingeführt, dass man sagt, ja, wir müssen CO2-Ausstoß besteuern. Das heißt, Öl, Gas, Kohle wird alles teurer und alles, was da in dem Zusammenhang steht. Und das Geld geben wir aber den Bürgerinnen und Bürgern zurück. Dieser zweite Teil fehlt leider noch. Also die Besteuerung kommt oder ist schon da und diese Rückvergütung fehlt. Wenn jeder Haushalt, ich sag mal, im Monat 100 Euro bekäme oder 200 und ich fahre viel Auto, dann bezahle ich den anderen Leuten ihr Klimageld. So funktioniert es ja. Und dann setzt schon so ein bisschen das ein, soll ich das wirklich machen, dann behalte ich doch das Geld lieber auf dem Konto. Und gehe davon schön essen oder von mir aus auch shoppen. Shoppen ist ja auch gar nicht so negativ. Man kann ja auch Sachen, die man braucht, shoppen. Es wird ist häufig so negativ konnotiert. Nein, das macht Glücksgefühl. Und wenn ich das mit Klimageld machen kann und mein Nachbar oder Nachbarin mit dem fetten Porsche, da gibt es ja gar keinen direkten Zusammenhang. Die zahlen es natürlich ans Finanzamt oder wie auch immer oder über die Mineralölsteuer und so weiter. Aber das Gefühl, immer wenn ich die Brummen höre, denke ich, ja, das landet bei mir auf dem Konto und die verballern es halt schön selber schuld. Ich gehe dafür lieber essen mit der Familie oder so. Das schafft Anreize, ne, einzusparen. Und es gibt ein Gerechtigkeitsgefühl. Das haben wir im Moment nicht. Im Moment denken die Leute, werden immer mehr erdrückt von Abgabelasten und so, übrigens auch sozial, super gerecht. Ein wichtiges Thema, Klimaschutz darf nicht sozial unverträglich sein. Und das würde das Klimageld, nochmal, es ist ja eigentlich fest im Koalitionsvertrag drin, das Klimageld gibt Menschen mit geringerem Einkommen einen großen Brocken ab. Und wenn die das nicht, weil sie eben zum Beispiel gar kein Auto haben, wieder vernutzen, dann bleibt denen das auf dem Konto. Das ist auch eine Umverteilung aus Klimagerechtigkeitsgründen, weil ja auch viel Fahrer zum Beispiel das Klima viel stärker schädigen. Also ist eine Bombensache, nur die wird immer noch nicht umgesetzt. Ne?
Okay, also das heißt, der Vorschlag ist, dieses Thema Klimaschützen auf verschiedensten Ebenen eigentlich positiv aufladen. Also im Bereich der ganz individuellen Erfahrungen. Du hast dieses Solardach angesprochen. Das gute Gefühl, dass es sich in der Magengegend und im Herzen und im Geldbeutel auch verbreitet, wenn man merkt, ich kann Geld regelrecht verdienen, einspeisen. Du beschreibst das im Buch auch auf kleineren Ebenen, wie zum Beispiel einfach im Bereich der Wissenskommunikation, dass man da natürlich idealerweise auch drauf achtet, Wissen nicht nur faktenorientiert und sachlich und trocken, ob nun in der Schule oder in den Medien oder Gott weiß wo, zu vermitteln, sondern dafür zu sorgen, dass es Spaß macht, dass es Hirn und Herz anspricht, dass wir also da drauf achten, eben auch die Gefühle nicht zu kurz kommen zu lassen bei alledem, bei all den Statistiken, die uns um die Ohren geworfen werden und so weiter und so fort, Fachbegriffe. Und du gehst aber auch durchaus auf die politische Ebene, hast du gerade auch schon angesprochen. Ja. Klimageld, du bringst ja auch andere Beispiele und gehst in diesem Zusammenhang auch darauf ein, natürlich, warum das zum Teil notwendig und auch schwierig ist. Also ein Stichwort ist das Gefangenendilemma. Das ist eine relativ bekannte Theorie, erklärt sich jetzt so ein bisschen schwierig. Wir sind aber vorhin ansatzweise sogar schon ein bisschen drauf eingegangen, wie sich das auswirkt, dieses Gefangenendilemma, nämlich dieses Gefühl, das du vorhin auch erklärt hast. Naja, wenn ich jetzt kürzer trete in meinem Konsum, in meinen Freizeitaktivitäten, in was auch immer, dann ist für mich der Nachteil sehr konkret. aber der Vorteil, der ist eher abstrakt und für die Allgemeinheit da. Und vielleicht geht mein Nachbar dann umso mehr shoppen und hat noch mehr davon und ich habe da nichts. Also shoppe ich doch lieber auch oder fahre Auto oder fliege um die Weltgeschichte. Du hast auch einen Absatz im Buch, der das auch nochmal sehr schön auf den Punkt bringt. Den würde ich einmal ganz kurz vorlesen. Da schreibst du: Was nützt es, wenn das kleine Deutschland allein im Klimaschutz voranprescht und andere Staaten wie China oder Indien, die ein Vielfaches an Treibhausgasen produzieren, nicht in gleichem Maße mitziehen? Solche Statements höre ich in politischen Diskussionen immer wieder und sie beschreiben das Spiel perfekt, denn übersetzt heißt das ja nichts anderes als: Warum sollen wir uns einschränken, wenn andere möglicherweise nicht mitmachen? Dann machen wir doch lieber so lange einfach weiter und streichen die kurzfristigen Vorteile einer umweltschädlichen Wirtschaft ein. Zitat Ende. Also das heißt, ich meine, du bringst ja noch andere Beispiele, finde ich auch sehr einleuchtend, bringe ich vielleicht hier auch noch ganz kurz das Beispiel der Überfischung der Meere. Der Fisch ist ja theoretisch auch einfach da, der theoretisch gehört ja niemandem und allen. Dann schnappe ich ihn mir doch lieber, bevor mein Nachbarstaat ihn sich schnappt. Alternativ könnte ich ihn natürlich auch im Wasser lassen, aber dann schlimmstenfalls kriegt der Nachbar alles und ich nichts und das will ich natürlich auch nicht riskieren. Und das heißt, das führt zu dieser tragischen Situation, dass die Bestände zurückgehen, weil alle sich dran vergreifen und als Resultat dessen wird dann nicht etwa weniger oder schonender gefischt, sondern es werden einfach die Fangmethoden optimiert, um die Meere dann noch besser auszuplündern. Und durch diese Mechanismen, die natürlich durch unsere Instinkte angefeuert werden aus frühesten Zeiten, kommen wir dann dahin, wo wir heute sind. Also das heißt, diese Mechanismen, die so tief in uns verankert zu sein scheinen, müssen irgendwie durchbrochen werden. Zum Beispiel durch gesetzliche Regulierung. Das ist dann ja ein Beispiel, wie es eben gehen kann und gehen muss. In dem Fall wären das dann sicherlich internationale Vereinbarungen, die getroffen werden müssten.
Und die es ja auch gibt. Also es gibt ja durchaus Hoffnung. Ne? Wir sehen ja gerade aktuell, es war also letztes Jahr im Dezember das Montreal-Abkommen 30-30-30. Das heißt, bis zum Jahr 2030 30% der Meeresgebiete zu schützen und 30% der Landgebiete. Was übrigens für Deutschland sehr, sehr spannend wird. Weil also größere Staaten wie USA, Kanada, also USA wird auch schon schwierig. Kanada wird natürlich einfach. Ne? 30% zu schützen, kriegen die gut hin. Dichter besiedelte Staaten wird es schwierig. Wobei, wir sehen das in Ruanda, eines der ärmsten Länder Afrikas. Also 10% sollen ja streng geschützt sein. Die haben, glaube ich, knapp 10% tatsächlich schon geschafft, als eines der ärmsten Länder der Welt doppelt so dicht besiedelt wie Deutschland. Also, dass es geht, wird gezeigt. Aber du hast das schön beschrieben, eben das Beispiel. Ne? Das ist ja das Gefangenen-Dilemma. Also man denkt im Zweifel soll zuerst an sich, weil wenn das machen die anderen auch, unterstellt man dann zumindest.
Und deswegen denkt am Ende jeder zuerst an sich. Das ist das Problem. Diese Spirale nach unten.
Zuerst an sich. Und wir haben noch eine andere Spielart, die ist ein bisschen komplizierter, das ist ja der Lobbyismus, ist ja letztendlich nur etwas verfeinert. Da sitzen Leute im Parlament, die zuerst an die anderen denken sollen und tun es nicht. Ne? Und die werden durch Lobbyisten beeinflusst, das sind auch häufig Politikerinnen und Politiker, die anschließend auf irgendwelchen, also nach ihrer Zeit im Bundestag, auf irgendwelchen sehr interessanten Industrieposten auftauchen. Und da ist eben ein Vorschlag, der kommt gar nicht von mir, aber den greife ich auf, weil das ein sehr schöner Vorschlag ist, einer Bürgerinnenkammer, das heißt eines Rates, des Bürgerinnenrates, der aber als dritte Kammer dem Bundestag, Bundesrat oder je nach Staat eben dem Parlament an Seite gestellt wird und dort kontrollierend eingreifen darf. Also mit gleichen Rechten ausgestattet ist wie die beiden bereits existierenden Kammern, also ein Drittel. Und man hat damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, nicht genau in dieser Konstellation, aber zum Beispiel in Island, da wurde die Verfassung durch so einen Rat aufgesetzt. In Deutschland traut man sich das nicht ganz so stark, da macht man gerade einen Bürgerrat für Ernährungsfragen, der beratende Funktion hat und man sagt, Leute, also Ernährungsfragen sind schon wichtig.
Ich muss schmunzeln, ich will's nicht. Ich muss nur lachen, weil ich da Szenen gesehen habe, wie der getagt hat in irgendeinem Tagungskeller neben dem Parkplatz, in einer Parkgarage, in einem Hotel irgendwo.
Hab ich nicht gesehen.
Schien jetzt nicht ganz so hoch aufgehängt zu sein, aber fahr mal fort.
Also die Bilder habe ich noch nicht gesehen, da muss ich jetzt nachher direkt mal recherchieren. Aber Das unterstreicht das eigentlich, was ich da, meine Einstellung dazu, aber ich denke, Leute, ihr habt ein Nebenthema. Also Ernährung ist wichtig, auch im Bezug auf Klimaschutz, aber darum geht es ja bei diesem Rat.
Ich wollte sagen, eins der wichtigsten sogar eigentlich, oder?
Ist eins der wichtigsten Themen. Also ich persönlich, wir haben es mal ausgerechnet, bin der Meinung, dass Ernährung den größten Teil zum Klimawandel beigetragen hat. Es ist nicht Kohle, Öl und Gas, die haben auch einen Riesenanteil, gar keine Frage, aber der noch größere Anteil ist die Landwirtschaft.
Könnte man ja sagen, haben sie sich ja genau das richtige Thema vorgenommen.
Ja, könnte man sagen, aber ich glaube, ich kenne jetzt die Detail-Tagesordnung nicht von denen, aber A, geht es da nicht um so ganz große Themen und B, haben die nur eine beratende Funktion, das heißt, kann man sagen, ja, interessant und tschüss, Haken dahinter. Also das ist ein sehr, sehr vorsichtiger Einstieg ins Thema, jetzt muss man den zugutehalten der aktuellen Bundesregierung, es ist schon mal ein Versuch, wenn das etabliert ist, das Gremium, die Leute sollen ja da reingelost werden, sind es ja auch, ne?
Ja.
Das ist ja der Sinn der Sache. Nicht beeinflussbar, so aus allen möglichen Bevölkerungsteilen zusammengesetzt, Berufen, Geschlechtern, keine Ahnung was, altersmäßig und die werden dann da reingelost. Die sind also nicht beeinflussbar durch Lobbyisten und es ist eine schöne Grundidee, aber die müssten mehr Befugnisse haben, weil die bisherige Erfahrung mit solchen Gremien zeigt, dass die sehr, sehr gute Politik machen, also sehr gute, vernünftige Vorschläge, wundert mich auch nicht. Also in Deutschland, nur als Beispiel, kriegen wir ja noch nicht mal das Tempolimit hin. Das ist für mich ein sehr, sehr griffiges Beispiel für Lobbyismus, weil das kostet nichts, spart den Leuten sogar Geld, es gibt weniger Tote und man kommt im Schnitt nicht langsamer an, weil es eben weniger Staus gibt. Und es spart einen Haufen Klimagase und trotzdem wird es nicht umgesetzt, weil, sagen wir mal ehrlich, weil manche Leute gerne rasen. Punkt. Ne? Und denen das Spaß macht, sind wir bei euren Gefühlen.
Ja.
Und wenn, solange das nicht geht, funktioniert unser Parlament nicht perfekt. Verlangt auch gar keiner, aber jetzt in Sachen Klimaschutz muss das schon noch ein bisschen anders gehen. Und da wäre so eine dritte Kammer, die dann zum Beispiel einem Volker Wissing in den Arm fällt, die wäre schon manchmal ganz gut.
Unser Verkehrsminister.
Genau.
So, dann stellt sich die Frage, was hat das jetzt mit unserem Thema hier zu tun, Instinkte und so weiter und so fort. Ich würde das jetzt so verstehen, dass diese Art der Bürgerbeteiligung natürlich auch für jene Bürgerinnen und Bürger, die nun nicht da reingelost werden, idealerweise eine Form der Identifikation schafft mit politischen Prozessen und eine neue Art der auch emotionalen Relevanz schafft, was diese Entscheidung, diese gesellschaftlichen Debatten anbetrifft.
Das wäre ein schöner Nebeneffekt. Ich würde die Hauptzielrichtung ganz woanders sehen.
Mhm.
Weil wir unsere tierische Natur nicht im Griff haben, die immer mehr will von allem, auch bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern ist es eben so. Nochmal, das sind ganz normale Menschen.
Okay.
Das kann ihnen keiner vorwerfen.
Sind wir wieder bei der Gier. Ich verstehe.
Die Gier. Ja. Und die Gier macht anfällig für Lobbyismus. Und wenn man eben sehr lange im Parlament sitzt, im Bundestag zum Beispiel, dann wird man halt besonders lange bearbeitet. Und man sieht das ja bei der einen oder anderen Person anscheinend auch mit ganz gutem Erfolg. Und dieser Rat, die Menschen, die da reingelost werden, sind natürlich genauso anfällig. Es sind ja auch keine besseren Menschen. Aber dadurch, dass niemand weiß, wer ist das und die nach 4 Jahren auch wieder gehen, lohnt sich der Ansatz nicht so stark. Also wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, wir sind nach wie vor Tiere in diesem Bereich ganz, ganz stark und wir können diese Instinkte nicht abschütteln. Also müssen wir schauen, dass die positiven ist was anderes, aber die negativen Auswirkungen eingebremst werden und das geht, indem man die Erlangung von Vorteilen so schwer wie möglich macht und das ist eben zufällig reingelost und dann eben nach 4 Jahren auch wieder weg. Das wissen diese Leute auch. Es macht gar keinen Sinn, sich da große Seilschaften aufzubauen. Und dann trifft man eben Entscheidungen, mit denen man bei den anderen Ansehen erlangt. Man ist ja schnell wieder draußen. Und dann kann man sagen, hey, in deiner Periode haben wir es geschafft, das ist dann die Belohnung. Während, wenn man sehr, sehr lange drin sitzt, zumindest bei einigen Leuten, ich brauche gar nicht nur an Herrn Schröder zu erinnern, aber das ist halt ein besonders griffiges Beispiel.
Denken wir sicherlich alle als erstes dran. Ja.
Sehr griffig. Ah ja, das gibt es ja, tausende von Sachen, Automobilindustrie und so weiter mit ehemaligen Verkehrsministern. Aber der andere Vorteil, was einem ein Lobbyverband da anbietet, so sehr viel größer ist als die kleine Ehre bei Familien, Freunden oder im heimatlichen Dorf, einen guten Ruf zu haben, das überwiegt natürlich ganz schnell. Also wir müssen gucken, dass wir diese Instinkte bremsen und die anderen fördern und da wäre so eine dritte Kammer wirklich, wirklich gut. Und das, was du genannt hast, ist ein schöner Nebeneffekt. Das ist wie bei der Lotterie. Wir wissen, dass ein Volltreffer im Lotto seltener ist als ein Blitzeinschlag. Das wäre bei so einer Kammer, wäre die Chance höher reingelost zu werden. Das heißt, es kann jeden von uns treffen. Jeder und jede hat die gleiche Möglichkeit, das ist ja aktuell nicht so, muss man fairerweise sagen, in den Bundestag zu kommen, da muss man sich ja durch einige Parteien durchschleimen, teilweise auch, muss man sagen, wie es ist. Hocharbeiten kann man auch freundlicher formulieren. Hier könnte jeder und jede die Chance haben, egal wie gut oder schlecht gebildet, egal wie klein oder groß das Konto ist, es ist alles gleich und diese Leute werden ernst genommen. Und das könnte sogar ein Stück weit der Verrohung der Politik entgegenwirken. Denn was wir aktuell sehen ist ja eigentlich schon fast vor Wahlkampf, eigentlich ist ja gefühlt immer Wahlkampf, die Leute triggern die Instinkte auf übelste Weise. Ne? Und das könnte man auch so ein bisschen einhegen.
Das finde ich eine wahnsinnig interessante Ausführung, die verdeutlicht, dass dieses Thema, uns unserer Instinkte bewusst zu werden, eben wirklich nicht nur relevant ist in Bezug auf unsere individuellen und mitunter dann auch individuell klimaschädliche Verhaltensweisen, aber auch persönlich vielleicht nachteilig, wie zum Beispiel ungesunde Ernährung oder sinnlos hin und her fliegen, was es im einzelnen Fall auch sein mag, dass wir uns da unserer Instinkte bewusst werden, der Bedeutung der Instinkte und vielleicht dann auch bewusst Strategien entwickeln, wie wir mit ihnen konstruktiv umgehen können. Aber dass diese Erkenntnis der noch immer bestehenden Relevanz der Instinkte genauso relevant und hilfreich sein kann bei der politischen Ausgestaltung dessen, wie wir zu Entscheidungen kommen, die für unsere Zukunft wichtig ist und wie wir als Gesellschaft uns insgesamt aufstellen. Also, so wie du es beschreibst, sickert das eigentlich durch alle, potenziell, idealerweise, durch alle Dimensionen dessen durch, wie wir leben und uns entscheiden, wie es in der Zukunft weitergehen soll.
Ja. Und das sieht man auch sehr schön an dem, wir haben vorhin schon mal gehabt, den Elefanten im Raum, das Bevölkerungswachstum. Es haben sich ja schon Leute dran getraut, so ist das nicht, aber natürlich mit der Brechstange. Also wir erinnern an die Ein-Kind-Politik in China, wo man sagen kann, also das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich nicht gut finde. Das ist ein massiver Eingriff in Menschenrechte, ne? Aber es war erfolgreich, das muss man sagen. Also China hat das Bevölkerungswachstum gebremst. Mittlerweile haben sie Angst, weil die Inder sie überholt haben. Was man aber auch sieht, dass jetzt ein Prozess einsetzt, der eigentlich viel besser ist. Und deswegen bleibt es bei der Ein-Kind-Politik im Prinzip. Weil nämlich jetzt die Gleichberechtigung der Frauen, die bessere Bildung und diese ganzen Dinge dazu geführt haben, dass offenbar sehr viele chinesische Paare einfach nicht mehr so viel Kinder wollen, weil sie gerne berufstätig bleiben wollen, ihren Lebensstandard erhalten und so weiter und so fort. So was Ähnliches hat es als Entwicklung schon mal in Äthiopien gegeben und auch in Deutschland. Viele Menschen denken, es hat den Pillenknick gegeben. Den gab es nicht.
Den Pillenknick, sagtest du?
Okay. Den Pillenknick, also der Pillenknick. Ich bin ja auch so ein, ich bin 64er Baujahr, also das heißt, der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland. Ich weiß, also meine Mutter hat damals auch gesagt, nachdem mein Bruder geboren wurde, und jetzt gibt's die Pille. Das war der, mein Bruder war der vierte im Bunde.
Jetzt reicht's aber. Kind. Massenproduktion 1964.
Ja, ja. Hat meine Mutter gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt will ich die Pille. Und ja, die Pille hat sicher dazu geführt, dass die Geburtenrate noch ein bisschen stärker gesunken ist. Aber in Japan zum Beispiel hat sie einen Pillenkick ohne Pille gegeben. Das ist in Japan gar nicht stark verbreitet gewesen. In den USA hat der Pillenknick Jahre vor der Pille eingesetzt. Und auch in Deutschland ist der Rückgang der Geburtenrate hat gestartet und da war die Pille noch gar nicht weit verbreitet. Also meine Mutter war da eher schon sehr fortschrittlich unterwegs. Viele Frauen haben die Pille noch gar nicht genommen. Da gibt es gar keinen starken Zusammenhang. Der erste starke Zusammenhang, Rückgang der Geburtenrate, ist die Einführung der Rentenversicherung durch Bismarck. Kann man sehr schön belegen. Und was war das? Das ist eine soziale Maßnahme. Die Leute waren besser abgesichert, mussten allerdings auch Rentenbeiträge bezahlen, hatten dadurch gar nicht mehr so viel Geld für so viele Kinder, aber ein gesichertes Alter und so weiter und so fort. Hat ganz viele Effekte gehabt. Und so ähnlich sehen wir das eben. Zunehmende Gleichberechtigung der Frau, das heißt, es wird länger gearbeitet, es wird später der Kinderwunsch umgesetzt. Und das hat alles diese Auswirkungen, wo man sagt, das ist eine sanfte Art der Bevölkerungsreduktion oder des Rückgangs der Geburtenrate. Das funktioniert. Und es funktioniert noch was ganz anderes. Das ist natürlich auch ein haariges Thema, das ist das Thema Religion. Religion befördert Kinderreichtum. Und zwar nicht, weil die Leute sich an das Gebot halten, seid fruchtbar und mehret euch, sondern weil Religion so eine Art, ersetzt letztendlich Staat und Polizei. Ne? Das ist eine höhere Macht, die kontrolliert den Lebenswandel. Das gibt Sicherheit für eine Gemeinschaft. Und man kann es empirisch feststellen, dass Gemeinschaften mit starken religiösen Überzeugungen eine höhere Geburtenrate haben. Und es gibt keinen Nachweis einer Gesellschaft, die überwiegend abrückt von der Religion, also eher atheistisch unterwegs ist, die ihre Bevölkerung alleine auch nur erhalten kann. Also die Geburtenrate sinkt unterhalb der Rate, die es zur Erhaltung dieser Bevölkerung braucht. In Deutschland haben wir das ja aktuell, haben wir eigentlich fast überall in Europa.
Deutschland liegt jetzt wahrscheinlich weniger an der Religion, sondern an unserer wirtschaftlichen, an unserer gesellschaftlichen Entwicklung, die du ja mit Blick auf China angesprochen hast, wie es dort auch stattfindet.
Das könnte sein, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie religiös die chinesische Bevölkerung ist. In Deutschland sind das halt Parallelentwicklungen. Das ist natürlich auch nichts, was man steuern kann. Ne? Das ist nichts, also man kann den Leuten jetzt nicht vorschreiben, ob sie glauben sollen oder nicht. Und ich will das auch gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber diese sozialen Komponenten, also die haben definitiv einen starken Einfluss, ist gut nachweisbar. Und das ist eigentlich der globale Ansatz, wenn man die Menschenrechte weiter beachten möchte. Das andere ist mit der Brechstange, da muss ich ganz klar sagen, das ist abzulehnen.
Ja, schreibst du im Buch auch, dort schreibst du, wir müssen unsere angeborenen Strategien gegen das Aussterben so ummünzen, dass das Bevölkerungswachstum gestoppt wird. Und die schwierigste Aufgabe von allen, das Ganze muss so gestaltet werden, dass Menschenrechte und Demokratie nicht darunter leiden, sondern idealerweise sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Naja, und China ist ja ein wunderbares Beispiel, weil wir da wirklich zwei ganz separate Phasen betrachten können. Ich weiß, also zum einen dieses politische Eingreifen unter Menschenrechtsgesichtspunkten sind wir, glaube ich, beide keine Fans. Und dann jetzt aber eben zuletzt diese gesellschaftliche, nicht zuletzt auch wirtschaftliche Entwicklung, die den Menschen die Möglichkeit geben, sich in der Karriere, im Beruf und auch insgesamt im Leben ganz anders zu entfalten und damit diesen Kinderwunsch vielleicht ein bisschen zumindest nach hinten zu schieben. Und das Ergebnis ist das Gleiche. Ja. Also wir haben jetzt, wie du es gesagt hast, eigentlich so eine, naja, eben keine Ein-Kind-Politik, aber das Ergebnis, was das Kinderwachstum oder Kinderreichtum anbetrifft, ist ganz ähnlich. Fast sogar versucht jetzt die Regierung dort ja eher schon wieder in die gegenteilige Richtung zu steuern, weil es jetzt eher zu wenige Kinder zu sein scheinen. Naja, aber ist auf jeden Fall ein großes, wichtiges Thema, Bevölkerung. Nun stelle ich mal eine ganz, ganz, naja, doofe Frage, aber ich bin mal gespannt, was du draus machst. Wir haben ja nun vorhin auch drüber gesprochen, diese ganzen Revierverhaltensdimensionen, Stressfaktoren und damit auch die Reduktion der Qualität der Spermien, der Fruchtbarkeit. Was ist dann daran eigentlich so schlimm? Ist doch eigentlich wunderbar, wenn jetzt vielleicht nicht Regulierungsmechanismen greifen müssen à la weltweite Pandemien, die dann irgendwann die Population dezimieren, sondern wenn es einfach eine geringere Fruchtbarkeit gibt und schlimmstenfalls, notfalls dann eben auf diese Art und Weise weniger Menschen auf die Welt kommen.
Also gut, dagegen spricht nichts, weil das ist ja etwas, das produziert ja im Gegensatz zu Hunger und Pandemien jetzt erstmal kein Leid. Und dann würden wahrscheinlich einige Paare sagen, doch, ja, wir hätten gerne ein Kind.
Genau.
Und es klappt nicht. Ne? Ist ja ganz furchtbar. Also das ist, wenn man das mitbekommt, auch im Freundeskreis früher, ne, das ist wirklich nicht schön. Also das ist nicht etwas, was ich mir wünschen würde, wenn ich die Wahl hätte. Also wir unterliegen ja alle unserem tierischen Erbe, das läuft ja gerade ab und die Spermaqualität wird ja laufend noch schlechter, also es läuft in die Richtung. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre mir die soziale Variante lieber.
Das ist der Punkt.
Und die greift ja auch, weil das macht die Menschen halt glücklich und das andere macht die Menschen unglücklich, wenn sie Kinder wollen. Und nochmal, Kinder sind was Wunderbares. Ich finde das ganz furchtbar, wenn Paare denken, kann ich in die Welt überhaupt noch ein Kind setzen? Ja. Würde ich sagen, ja bitte, mach das. Das ist etwas Wunderbares. Das Leben ist ein Geschenk. Das sollten wir nicht vergessen, trotz aller Probleme, dass wir zumindest hier in unserer westlichen Welt, und muss man immer wieder betonen, das ist natürlich eine tolle Situation, in der wir hier leben, privilegiert. Das ist ein Geschenk. Und das ist eine Chance, die wir nutzen sollten, verantwortungsvoll. Aber wir sollten sie nutzen. Es ist ja immer nur die Frage, muss man so etwas künstlich fördern? Und das versucht der Staat ja laufend über Kindergeld und so weiter. Also, dass man Kinder unterstützt, 100% dabei. Aber der Hintergedanke dabei, dass man Menschen dazu animiert, mehr Kinder zu bekommen, den sollte man einfach weglassen. Also die soziale Komponente finde ich gut. Da könnte viel mehr getan werden. Da gibt es einige super Baustellen, Stichwort Schulen, Kindergärten und so weiter. Was übrigens Frauen auch das erleichtern würde, wenn sie das möchten, sich beruflich stärker zu verwirklichen, ja, das beißt sich gar nicht unbedingt. Ne, mit der Höhe, mit der Zahl der Kinder. Nur das Leben ist einfach die Hölle, wenn das Kind wird krank und ich kann mich auf der Arbeit wieder abmelden. Das ist einfach nicht schön. Also ich würde gerne, dass die Menschen ein glückliches Leben führen und dass wir über diese weichen Faktoren, Demokratie, Gleichberechtigung, auch gleiche Bezahlung und was es da alles so gibt, dass wir da eine sanfte Landung hinbekommen. Und wir kommen nochmal zu den alten Menschen. Hier mein Jahrgang, der stärkste, ist ja eigentlich der ungünstigste für die jüngeren Generationen, zu der du auch gehörst im Vergleich zu mir. Da heißt es ja immer, ihr müsst alle unsere Rente bezahlen. Und ich muss sagen, viele in meinem Jahrgang wollen das gar nicht. Also ich bin jetzt 59, aber ich gehe einfach mal ein paar Jahre weiter und sage, ich möchte gar nicht, dass mir jemand die Rente bezahlt. Ich würde gerne länger arbeiten. So wie ich das kann. Das kann natürlich nicht jeder und jede. Manche Berufe gibt es, da ist man vielleicht auch mit 55 schon am Ende und kann einfach nicht mehr. Aber viele Menschen würden gerne noch ein bisschen oder ein bisschen mehr arbeiten. Auch da tut sich ja gerade viel. Und es wäre schön, wenn endlich alle in die Rentenversicherung einzahlen würden. Es sind ja doch nicht so ganz viele. Es gibt also ganz, ganz viele Berufe, die nicht in die allgemeine Rentenversicherung einzahlen, wo man sagt, da wünschte ich mir mal ein bisschen mehr Solidarität. Auch dann kann man sich erlauben, dass nicht ganz so viel gearbeitet wird.
Jetzt haben wir einige sehr große Themen angesprochen. Hier und da sind wir auch in die Details gegangen, was zum Beispiel die politische Umsetzung des Ganzen anbetrifft. Ich würde gerne nochmal den Kontext ganz kurz herstellen zu den größeren Themen, die wir am Anfang angesprochen haben, nämlich die Frage, inwiefern wir auch den Regulierungsmechanismen der tierischen Population nach wie vor unterworfen, klingt zu brutal, sind, aber ja, doch schlussendlich unterworfen sind, inwiefern sie noch für uns gelten. Und eine der Aussagen deines Buches ist es ja, nicht nur, dass wir eben immer noch instinktgesteuert funktionieren, wie auch unsere tierischen Mitverwandten, wie unsere Vorfahren, sondern auch die harte Erkenntnis, dass die Natur, wenn Populationen zu groß werden oder sich selbst ihrer Lebensgrundlagen auf andere Art und Weise durch Überkonsum, was auch immer, durch die Veränderung von Lebensräumen sich selbst diese Lebensgrundlagen entziehen, dass die Natur natürlich auch Regulierungsmechanismen hat, um diese Überpopulation, auf andere Art und Weise einzugrenzen. Und deine Vorschläge, die resultieren eben aus dem ganz, ganz starken Wunsch, dass wir es nicht dazu kommen lassen wollen, dass diese Regulierungskräfte der Natur, die irgendwann eben zwangsläufig aktiviert werden, dass es dazu nicht kommt, sondern dass wir vorher aus eigener Kraft gegensteuern.
Genau, also ein paar haben wir ja schon gehabt, das waren die Parasiten, Krankheiten generell, aber es gibt natürlich Naturkatastrophen, die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also ich sag mal, so ein Ding wäre zum Beispiel, dass diese Superblase unter dem Yellowstone, die ja jederzeit hochgehen kann, einen verheerenden globalen Winter herbeiführt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich der Blödsinn, den wir selber veranstalten, Stichwort Kriege. Ne? Also Menschen, die jetzt sterben in der Ukraine, in Israel, wo auch immer, da ist es dann egal, war das ein großer Krieg, ein kleiner, diese Menschen sind tot. Ne? Und das kann dann eben sehr viele auf einmal betreffen, wenn weiter so vorgegangen wird, wo es im Übrigen ja wieder um Instinkte geht, nämlich um Macht, um Beleidigungen, um solche Sachen. Ne? Also man denkt, Leute, man wird halt nicht vernünftig, es sind halt die Instinkte und die müsste man bei manchen Leuten sehr stark beschneiden. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen auf Lager. Wir könnten unsere geistigen Kapazitäten ein bisschen früher verlieren, als wir hoffen. Es gibt aktuell Untersuchungen, dass zum Beispiel das Mikroplastik die Blut-Hirn-Schranke überwindet und wir dann alle so etwas oder verstärkt oder häufiger zumindest wie Demenz bekommen. Ja, durch diese Ablagerung im Gehirn, Gefäße verstopfen, das nimmt ja leider immer noch zu, diese ganzen Dinge. Ne? Also wir sind selber dabei, zusätzliche Gefahren zu produzieren, die für uns alle eine Riesenbelastung darstellen. Und dazu kommt natürlich das sich erwärmende Klima, ne, das immer mehr, das betrifft dann hauptsächlich ältere Menschen, den Hitzetod sterben, ist ja jetzt schon fast jedes Jahr so, auch in den Industriestaaten, wo man denkt, da können Leute sich zur Not irgendeine Kühlmöglichkeit beschaffen. Auch da passieren solche Dinge und so weiter und so fort. Es gibt also eine Reihe von Dingen, die uns zivilisatorisch gefährden. Aber nochmal, ich persönlich denke, dass wir noch sehr, sehr viele Erreger aus der Natur bekommen, die ihr Glück bei uns versuchen, dann zu unserem Pech natürlich. Ne? Also auch da sollten wir wirklich aufpassen, Stichwort Reserveantibiotika, ne? Also die verballern wir in der Tiermast, hauen uns gerade unsere letzten Waffen aus der Hand, als ob es kein Morgen gäbe, weil eben einige Leute den Hals nicht voll kriegen mit der Fleischproduktion. Ne? Also es gibt eine Reihe von Dingen, Gefahren, aber ich persönlich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube schon, freier Wille hin oder her, dass wir mit unserem Verstand Lösungen entwickeln. Es gibt ja tolle Ansätze dafür. Es gibt jede Menge Leute, die sagen, wir wollen das so gar nicht. Und diese sanften Lösungsmöglichkeiten zu einer, sagen wir mal, erstmal Begrenzung des Bevölkerungswachstums. Es wäre ja schon mal schön, wenn das mal anhält. Mhm. Das wird verlangsamt sich zwar, aber je nach Prognose landen wir irgendwo zwischen 10 und 12 Milliarden. Das ist zu viel. Ne? Und das wäre schon mal schön, wenn wir das früher gebremst kriegen, gleichzeitig den Ausstoß an Treibhausgasen bremsen. Auch da deutet sich ja ganz viel an, auch in der Industrie, durch die Gier. Ne? Solarstrom, Windstrom ist billiger als Kohlestrom. Wow, vor 10 Jahren hätte man gesagt, was für ein Preistreiber und jetzt, Preisstabilisator. Mhm. Also da passiert ja ganz viel, auch weil da Instinkte getriggert werden, da können Leute Geld verdienen.
Hoffentlich werden sie eben nur rechtzeitig getriggert, das ist ja die große Frage.
Ne? Das ist die große
rechtzeitig
Frage.
Rechtzeitig für uns Menschen.
Und die kann leider keiner beantworten. Es ist ein spannendes Experiment der Natur, wo wir aus der Kurve fliegen können. Und da zeigt sich eben, ob unser Verstand rechtzeitig stark genug geworden ist, um das einzuhegen, was er hervorgerufen hat. Oder ob so ein Experiment zwangsläufig ein Stückchen vorher scheitern muss, weil der Verstand zwar so stark geworden ist, dass er alles kaputt machen kann, aber nicht so stark ist, diese Schwächen zu überwinden. Das muss man dann halt sehen. Also da kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
Bleiben Sie dran, Fortsetzung folgt.
Genau. Ah,
na gut, ich lese jetzt zum Abschluss, würde ich gerne noch einen letzten Auszug vorlesen aus deinem Buch, der das Ganze nochmal in eine etwas größere Perspektive setzt. Es geht wie folgt. Was zur Natur gehört, ist übrigens auch eine Frage von Zeit und Raum. Wenn wir einen größeren Maßstab anlegen und das ganze Universum betrachten, dann spielen die menschenverursachten Vorgänge auf der Erde keine, wirklich gar keine Rolle. Allein im beobachtbaren Universum wird die Zahl der Galaxien auf 1 Billion geschätzt, jede von ihnen mit zig Milliarden Sternen gefüllt, um die wiederum unzählige Planeten kreisen. Leben wird also mit ziemlicher Sicherheit auf etlichen Himmelskörpern vorhanden sein. Und auch auf dieser großen Bühne spielt sich ein ständiges Werden und Vergehen ab. Für unseren Planeten wird es dabei schon lange vor der Verwandlung unseres Heimatsterns in ein Riesenmonster in 6 bis 7 Milliarden Jahren eng. Durch Zunahme der Sonnenstrahlung wird der Sauerstoff in 1 Milliarde Jahren auf 1 Millionstel der heutigen Konzentration abgesunken sein, sodass Leben, wie wir es uns heute vorstellen, nicht mehr möglich sein wird. Zitat Ende. Es geht natürlich noch weiter, aber ich halte hier mal inne und stelle fest, könnte man ja eigentlich ganz beruhigend finden, oder? Also nach dem Motto, so schlimm das jetzt auch alles anmutet, also im Großen und Ganzen spielt all das, was wir hier treiben, eh keine Rolle. Kann ich auch zum Shoppen nach Malle fliegen und nochmal zum Broadway nach New York?
Könnte man meinen. Also wir sind völlig bedeutungslos. Also wenn man sich wirklich mal mit Astronomie beschäftigt, das mache ich wegen Sternfotografie und solchen Sachen, guckt dann da raus mit dem Teleskop, dann denkt man, ja, also wir sind wirklich eine verdammt kleine Kugel. Hier so ein Staubkörnchen, selbst im Vergleich zur Sonne ist das ja wirklich gar nichts. Und was machen wir uns hier alles für einen Kopf? Ne? Und jetzt könnte man sagen, genau wie du sagst, okay, dann kann ich auch leben, als ob es keinen Morgen gibt. Und das, ich meine es aber genau andersrum. Also wir müssen uns nicht Gedanken machen um die Welt in 10.000 Jahren oder um unser Nachkommen. Also unsere Kinder, unsere Enkel, alles klar. Aber in erster Linie doch bitte um uns selber. Es ist doch nicht schön, mitzuerleben, wie das alles kaputt geht. Das meine ich, ne? Also wie gesagt, irgendwann verglüht diese kleine Kugel in der sich aufblähenden Sonne. Oder wie du gerade schön gesagt hast, der Sauerstoff wird viel früher weggepustet. Dann ist es schon in 1 Milliarde Jahre alles rum. Aber nochmal, Moment, wie lange war das Leben bis jetzt an Land? So, weiß ich nicht, 1/2 Milliarde Jahre. Also das sind ja irre Zeiträume. Ich breche es gerne runter auf unser Leben. Es ist für uns wichtig und es geht doch darum, wie nutzen wir die uns zur Verfügung stehende Zeit. Und ich möchte es nicht erleben, dass die beiden letzten Breitmaulnashörner, die nördlichen, aussterben, dass so viele Affenarten verschwinden, dass noch mehr Amazonaswälder abgeholzt werden, dass es hier immer heißer wird. Und vor allem diese Hiobsbotschaften, ich würde gerne ein glückliches Leben führen, das tue ich auch überwiegend, aber in Bezug auf die Umwelt nicht. Das macht mir große Sorgen und diese Sorge wäre ich gerne los. Ganz egoistisch im Sinne meiner eigenen Instinkte. Und deswegen, ich bin jemand, der aus egoistischen Gründen gerne Umweltschutz macht, weil ich mich besorgt das wirklich seit meiner Kindheit. Und ich möchte, und selbst wenn es in meinem letzten Lebensjahr ist, ich sage jetzt einfach mal, ich werde 90 und wenn mit 89 endlich der Durchbruch gelingt, die globalen Temperaturen wieder sinken, weil wir schon 20 Jahre vorher die Treibhausgase angehalten haben und die jetzt langsam wieder zurückgehen. Und ich erlebe in meinem letzten Lebensjahr, wie es wieder kühler wird, habe ich ein verdammt glückliches letztes Jahr.
Denn, wie du auch schreibst, wenn die fernere Zukunft keine Rolle spielt, dann ist die Gegenwart umso wichtiger. Und an anderer Stelle ein bisschen weiter schreibst du, was wir der Natur antun, tun wir uns selbst an. Also wirklich eine ganz gegenwartsbezogene, ich-bezogene Betrachtungsweise, die in dem Fall gar nicht unbedingt negativ egoistisch anmuten muss und soll, sondern rational ist, die tatsächlich auch unseren Instinkten gerecht wird und idealerweise eben auch zu einem guten, zu einem positiven Ergebnis führen könnte, wenn wir wirklich so denken und handeln.
Genau. Und das treibt mich an und daran arbeite ich wirklich jeden Tag und das ist ein Privileg. Das macht mich echt glücklich. Ne? Viele Leute sagen, boah, wie kannst du das? Jeden Tag hörst du die ganzen negativen Botschaften. Ja, aber ich arbeite dran, dass das besser wird. Also nur als Beispiel, es wird nächstes Jahr einen von mir initiierten Studiengang geben. Von mir, Geo und Pia Ibisch, das ist ein Professor aus Eberswalde. Ein Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement, wo Wälder dann anders bewirtschaftet werden, viel schonender, als das heute der Fall ist. Und an solchen Projekten arbeite ich mit. Das macht mich glücklich. Ist ein kleiner Beitrag zur Lösung unserer Probleme, aber in meinem Rahmen ist es halt das, was ich tun kann. Und das ist eine Tätigkeit, die macht mir Spaß. Das triggert bei mir die Glücksgefühle.
Das ist in deinem Rahmen das, was du tun kannst. Das bringt mich als allerletzten Gedanken tatsächlich nochmal auf etwas, das du auch vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs so nebenbei erwähnt hast. Da hast du auch nochmal über Bäume gesprochen. Wir sind ja auch mit diesem kleinen Bäumchen eingestiegen vom Hauptbahnhof in Hamburg. Da hast du angesprochen, so sinngemäß, dass Bäume diese fantastische Fähigkeit haben, ihre Umweltbedingungen, die um sie herum in unmittelbarer Nähe herrschen, zu stabilisieren und Schwankungen in der Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter auszugleichen. Das heißt also, ich glaube, du hast es irgendwie formuliert, sie quetschen ihren Lebensraum nicht aus, sondern stabilisieren und bereichern ihn. Und ist ja eigentlich ein schönes, kommt mir gerade nochmal so als abschließender Gedanke, ist eigentlich ein schönes Vorbild, oder? Um jetzt auch nochmal auf dein großes Herzensthema der Bäume zu sprechen zu kommen. Eben wie die Bäume zu versuchen, unsere Umweltbedingungen zu stabilisieren. Selbst wenn wir schon ein neutraler Faktor wären, wäre es ja ein großer Erfolg.
Genau, also deswegen würde ich mir wirklich sehr, sehr gerne die Bäume als Beispiel nehmen. Auch die Egoisten, die Tiere und Pflanzen vertreiben können, aber für sich das Ökosystem ständig besser machen und halt wahnsinnig ausgleichend wirken. Viele Fähigkeiten haben, die wir so nicht hinbekommen, aber trotzdem ist es ein schönes Beispiel für ein Ökosystem. Es sind ja nicht nur die Bäume, es sind ja die mit ihnen wirtschaftenden Bakterien, Pilze, Insekten, die da alle dran mitarbeiten im Sinne der Bäume und natürlich dadurch auch ihres eigenen Ökosystems. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns so ein bisschen was davon abgucken. Das klingt jetzt vielleicht zu sehr nach Wunschdenken, aber das ist ja genau das, was ökologische Landwirtschaft versucht, ne? Was eine Recyclingindustrie versucht. Aber wir versuchen es halt erst. Also richtig gut sind wir noch nicht. Aber nochmal, wir müssten da nochmal eine Schippe drauflegen und dann bin ich überzeugt, kann es gelingen.
Kann es gelingen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt zum Abschied gutes Gelingen mit deinem Baum im Garten. Was ist es nochmal für eine Baumart eigentlich?
Das ist eine Kirsche, eine kleine Kirsche, die da aus dem Boden kam.
Ja. Wird die dann auch Früchte tragen irgendwann, idealerweise?
Ja, idealerweise natürlich schon. Ne? Also ich sitze jetzt erstmal ein paar Tage schön, ne? im Garten der Waldakademie und das ist schön.
Ich bin schon wieder egoistisch. Ich denke schon wieder, kann man da auch schnabulieren? Haben wir da was von?
Ja, natürlich.
Und also kann ich zum Kirschkuchen vorbeikommen irgendwann in 10 Jahren?
Also ich würde mal einfach mal behaupten, ja, sollte eigentlich funktionieren. Und also das ist auch nochmal ein schönes Beispiel. Ne? Also für das Bäumchen ist es natürlich lebensrettend gewesen, aber der Auslöser war, das hat einfach Bock gemacht. Das war eine coole
Aktion. Ja, glaube ich.
Und ich freue mich jetzt jedes Mal. Ich sitze erst seit 2 Tagen im Garten der Waldakademie, aber ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn sie da schon beigeht. Ah, und wie geht's ihr? Was macht sie so und so weiter? Also man baut eine innige Beziehung zu Gleisbert auf.
Also alles Gute für Gleisbert, alles Gute für dich und ganz lieben Dank. Mach's gut.
Sehr, sehr gerne. Finde ich auch alles Gute, Erik. Tschüss.
Danke, tschüss. Das war Peter Wohleben. Ich hoffe, ihr hattet Freude an diesem Gespräch. Ich hoffe, es hat euch ein paar gedankliche Impulse verabreicht. Und wie gesagt, zur weiteren Auseinandersetzung lege ich euch sein Buch ans Herz, über das wir ja auch gesprochen haben, Unser wildes Erbe. Und nicht vergessen, ich weise noch einmal darauf hin, unbedingt auch unseren neuen Podcast abonnieren, Reiseflops. Jede Woche Montag gibt es eine neue Folge. Auch da habt ihr hoffentlich viel Spaß und naja, manchmal gibt es auch ernstere Themen, ganz ehrlich. Aber alles in allem hoffe ich, dass euch diese Show amüsiert und euch gerade jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten, wo die Nachrichtenlage nicht immer so zuversichtlich stimmt, ich hoffe, dass euch diese Show so ein bisschen Kurzweil verschafft und das eine oder andere Schmunzeln euch ins Gesicht zaubert. Also dann macht es gut, besten Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.